Und ich würde sagen, damit sind wir auf Sendung.
Ja, hallo.
Hallo, wir, das sind wie alle vier Wochen donnerstags um 14 Uhr der Jörg Sommer, der neben mir sitzt.
Ja, hallo.
Ja, und ich bin der Jens Kubizil, der auch wieder mal mit in der Sendung ist. Also die letzten Sendungen waren immer genau ohne mich. Und ja, heute haben wir mal wieder einen Datenkanal, der in der Stammbesetzung abläuft. Allerdings haben wir schon für die nächsten Male ein bisschen überlegt, uns noch weitere Gäste einzuladen. Also wir haben einige interessante Vorgespräche geführt oder Vorplanungen gemacht und mal gucken, ob das sich so weiterentwickelt. Und dann hätten wir für den Rest des Jahres einige Gäste im Studio.
Genau, dann können wir euch mal etwas mehr bieten.
Als nur unser langweiliges Gequatsche.
Ja, genau, beziehungsweise dürfen wir dann auch andere Leute ausquetschen und deren Ideen abfassen.
Genau. Genau, und ja, unser Datenkanal, den gibt es mittlerweile schon, weißt du, wie lange es denn eigentlich gibt?
Sechstes Jahr?
Ja, genau.
Im sechsten, ja, okay.
Im verflixten sechsten Jahr.
Ja, gut. Ich habe mittlerweile irgendwie gehört, dass es alles in der Ehe ist, glaube ich, nicht mehr das siebte Jahr, das verflixte, sondern okay. Das fünfte.
Ah, okay.
Und solche Geschichten.
Ah.
Und irgendwo habe ich letztens, bei Kindern ist es, glaube ich, das zweite ist das verflixte Jahr. Keine Ahnung.
Na gut, bei Kindern hast du ja auch so verschiedene Stufen in der Weiterentwicklung. Und
ja.
Und ich glaube, die 2 Jahre ist so die Phase, wo sie sozusagen das erste Mal wahrnehmen, dass es eben, also dass sie nicht alles, also dass sie ein eigenes Ich haben, dass sie sozusagen sozusagen ihren Eltern widersprechen können oder jemand anders widersprechen können und das sozusagen andere Konsequenzen sozusagen mit sich bringt. Und dann, das ist dann diese berühmte Trotzphase.
Ja, diese Trotzphase, beziehungsweise. Ja. Mir fiel hier Herr Freud ein, das sollte dann diese anale Phase sein.
Keine Ahnung, da.
Ja, er hatte da so seine lustigen, also für uns mittlerweile lustig erscheinenden Begriffe, aber.
Ja.
Ja.
Also, so, ich glaube, das ist so momentan der Stand der Forschung, dass die
Kinder.
Dass die Kinder quasi da wirklich sozusagen erstmals feststellen, dass sie irgendwie so ein. Also, was anderes sind als ihre Umwelt, dass das sozusagen so eine Trennung zwischen der Persönlichkeit und der Umwelt stattfindet und dann wird das halt natürlich auch ein bisschen ausprobiert. Und das, bei einigen Eltern gibt es dann halt diese berühmten Phasen, wo Kinder dann in der Kaufhalle liegen und auf den Boden schlagen und so weiter. Also, in anderen Familien ist es halt anders. Und das gibt es aber in verschiedenen Ausprägungen dann wieder. Also auch sozusagen also die nächste halbwegs bekannte Phase ist dann die Pubertät, die dann diverse Konflikte mit sich bringt. Und so gibt es immer mal wieder sozusagen Entwicklungssprünge quasi in der Persönlichkeit. Und dann auch Konflikte mit der Außenwelt, die dann vielleicht auszutragen sind.
Natürlich, im Prinzip auch das Entdecken der eigenen Möglichkeiten, das Ausprobieren. Und im Prinzip die Selbstfindung ist in dem Sinne mit einem Konflikt verbunden.
Genau.
Genau, aber für uns.
Wir sind ja hier kein psychologischer. Achso, das sechste Jahr, genau.
Genau, für uns ist das sechste Jahr jetzt auch nicht unbedingt so verflixt. Ich glaube, wir haben uns auch seit dem letzten Jahr, also seit dem fünften Jahr, haben wir ja diesen regelmäßigen Termin.
Ja.
Und eigentlich klappt das auch gut bei uns.
Genau, also bis auf kleine Ausnahmen.
Ja, aber das war von Anfang an abzusehen. Und da auch letztens mal die Frage irgendwo auftauchte, ob wir weitermachen und ob wir weitermachen würden, wenn wir die Technik nicht mehr hätten, dann können wir auch sagen, ja.
Ja, natürlich, genau.
Denn
ich meine, das wäre dann halt sozusagen, also ich glaube, die Technik nicht mehr zu haben, wäre schon so ein Punkt, wo man dann überlegen müsste, also, was kauft man, aber ich sag mal, da gibt es also auch viel Rat und Hilfe da draußen. Und also ich selber habe noch so einen Zoom H2, was wir auch hier, also was auch bei OKR zum Beispiel gibt, was durchaus recht gute Aufnahmen macht. Und ich meine, nach oben hin sind ja dann keine Grenzen gesetzt. Da müssen wir uns dann nur irgendwie in den Park setzen und
bei Vogelgezwitscher
aufnehmen oder so.
Ja, hier unten am Kamsdorfer Ufer beim Wasserplätschern.
Oder stellen uns irgendwo so einen Asterisk-Server hin, weißt du, und machen dann Livestreaming und
oder so, wobei eigentlich wäre es für uns besser, wir setzen uns in irgendein Rechenzentrum mit ordentlichen Föhn im Hintergrund,
oder
man die ganze Zeit die Rechner rauschen hört.
Wobei ich meine, halt, da, wo man gerade so an draußen denkt, wäre es halt auch schön, glaube ich, in einem Rechenzentrum zu sitzen. Ich meine, es wäre zwar vielleicht laut, aber
Ja,
laut, also je nachdem, was für ein Rechenzentrum es ist, aber es ist eher gekühlt.
Das stimmt. Da hast du eigentlich einen guten Punkt getroffen. Ich kenne Rechenzentren noch so runtergekühlt, so 20, 18 Grad richtig rum. Naja, das fand ich ja auf Dauer nicht so angenehm. Genau. Aber es gibt ja diese modernen, diese grünen Rechenzentren, die teilweise, glaube ich, bis 27 Grad mit hochgehen.
Aha.
Weil man einfach, weil es die Prozessoren abkönnen oder weil entsprechend gegengesteuert wird, was natürlich dann angenehme, also teilweise auch schon sehr kuschelige Temperaturen sind. Genau, aber im Moment sitzen wir im Studio, danken dem OKJ im Prinzip für die Herberge und die Technik. Und
ja, auch eigentlich für die jahrelange gute Betreuung, kann man sagen.
Also, das war.
Genau, also der OKJ hatte ja vor kurzem Geburtstag, eine großen Party.
Ja, genau.
Ja, und da hatte mich der ehemalige Geschäftsführer auch nochmal um ein Interview gebeten. Und da habe ich auch sozusagen in uns aller Namen nochmal gedankt für die hervorragende Unterstützung des Ganzen.
Ja.
Genau. Genau, und deswegen machen wir halt weiter unseren Datenkanal, erzählen ein bisschen was zu Daten, zu Kanälen und zu anderen Computer.
Na, und der Technik dazwischen.
Genau. Und versuchen halt immer wieder ein paar interessante Themen mit aufzugreifen.
Ja.
Genau. Genau. Und du hast letzte Mal dich mit unterhalten mit dem Tim.
Richtig.
Über dezentrale Systeme unterhalten.
Genau, ja. Wir hatten uns darüber unterhalten, wie man im Prinzip ein soziales Netzwerk auf dezentrale Art und Weise, also ohne dass es den einen Server gibt, sondern
also nicht den Facebook-Server sozusagen, oder den Twitter oder Instagram oder was auch immer Server, sondern jeder betreibt seinen eigenen und alle unterhalten sich wild durcheinander miteinander.
Genau. Tauschen sich frohfröhlich miteinander aus und wer was vom anderen wissen will, der holt dessen Nachrichten ab und gibt auch genauso seine Meldungen weiter.
Ja.
Ist ein interessantes Konzept, was hinter Scuttlebutt steckt. Ihr könnt dann ruhig nochmal reinhören in die 73. Sendung.
Richtig. Datenkanal.org ist live, die Sendung. Also es ist, ja genau, es ist live. Die Aufzeichnung ist live zum anderen da. Und da könnt ihr also reinhören.
In die Sendung und auch in viele andere zuvor.
Genau, alle 73 anderen Sendungen, die es vorher gab. Also es gibt sozusagen so ein Archiv, so eine Archivseite und da sind halt quasi alle anderen Sendungen mit verlinkt. Genau, also der Tim hat freundlicherweise quasi den Beitrag ein bisschen aufbereitet. Also da findet ihr hier diverse Links nochmal und also genau, viel Spaß beim Anhören, kann man doch noch sagen. Genau. Und wir hatten dann, also du hattest irgendwie nochmal ein paar andere so eine föderierte Netzwerke, so dezentrale Netzwerke rausgesucht oder gefunden?
Nee. Du, interessant. Also diese dunkelgrüne Liste hier ist gar nicht von mir.
Ach so, schade. Von dir gewesen.
Nee, dann hat sich wieder mal unsere offene Liste
bezahlt gemacht?
Ja, bezahlt gemacht. Wir haben Informationen zugespielt bekommen. Das hatte Tim mit erwähnt, dieses Pixelfeed. Das ist wohl wie Instagram, also zum Verteilen, Tauschen von Bildern, aber auf einer föderalen Art und Weise. Das heißt also, jeder wird da seinen eigenen Server betreiben.
Also jeder kann einen eigenen Server betreiben, wobei also dieses Pixelfeed scheint, was ich jetzt so am Rande mitbekommen habe, eben diese Föderation noch nicht zu beherrschen. Also vielleicht kann es jetzt gerade die aktuelle Version, aber es konnte es halt lange noch nicht. Also dieser föderierte Ansatz, dass du quasi deinen Server betreibst, ich betreibe meinen Server und dann tauschen wir gegenseitig uns aus, das scheint in den letzten Varianten noch nicht zu funktionieren, soll aber jetzt eben mit eingebaut werden. Und also wir sind gerade dabei.
Okay.
Genau, und das ist halt eigentlich auch mal eine Idee.
Klar, also es müssen ja nicht nur Textnachrichten sein, sondern es können auch andere. Das Ganze zu finden war unter Pixel FED, also Pixel wie der Bildpunkt und FED.social.
Sozial, also C.
S-O-C-I-A-L. Genau.
Also da kann man sich das mal mit anschauen und es ist irgendwo, weiß gar nicht, gibt es hier vermutlich eine Liste von Instanzen. Wo man dann halt sich das nochmal angucken kann. Also da, es ist halt so, dass das es gibt dann halt hier eben nicht den Server pixelfed.social oder pixel irgendwas, Punkt irgendwas, sondern gibt eine ganze Reihe von solchen Servern und dann logge ich mich da irgendwo oder lege meinen Account an und dann kann man halt loslegen und dann halt eben mit anderen dann auch sich austauschen. Mhm. Das ist ähnlich wie das Mastodon, das hattet ihr mal ganz kurz auch angesprochen in der Sendung, aber das ist quasi so auch so ein Twitter auf föderierter Basis. Mhm. Und also wir hatten ja lange Zeit als Datenkanal bei quitter.se ein Konto. Und die haben aber irgendwie sang- und klanglos ihre Pforten geschlossen. Und jetzt nutze ich sozusagen die Infrastruktur der Bauhaus-Universität sozusagen. Also das gibt ja den Maschinenraum. Genau, die betreiben halt auch so verschiedene Systeme in Weimar, genau. Und unter der URL social, also sozial.bau-ha.us, gibt es eben so eine Mastodon-Instanz und da habe ich halt ins neuen Datenkanals-Account geklickt. Und
genau.
Twittere oder Mastodone dann von dort.
Ah nee, da ist es ja tröten.
Genau, ich tröte da in die Welt hinein. Ja, das ist aber schön, weil es also gibt jetzt andere Accounts, also gibt chaos.social, das ist so ein Dienst, wo dann, ich sag mal, der mehr so CCC-nah ist, wo viele Leute aus dem CCC dort einen Account haben und da kann man halt problemlos seine Nachrichten austauschen. Also es gibt halt nicht mehr die eine twitter.com-Instanz, sondern es gibt da irgendwie, ich weiß gar nicht, tausende von, oder also vielleicht hunderte von Instanzen mit jeweils vielen Nutzern und die dann halt untereinander Nachrichten austauschen. Das finde ich irgendwie sehr, sehr angenehm, muss ich sagen.
Ja, und es macht im Prinzip das ganze System wesentlich resistenter gegen irgendwelche Ausfälle.
Richtig. Ja. Genau. Also und das Zweite, was ich auch nochmal so ausprobiert habe, das ist auch cool, das ist PeerTube. Mhm. Also da ist die URL join, peertube.org. Und da, das ist quasi so eine Art YouTube auf föderierter Basis. Und das ist halt auch irgendwie eine recht interessante Sache.
Ja.
Und da hatte ich auch überlegt, mir selber mal einen Server hinzustellen. Das Problem ist natürlich bei den Geräten, dass das, also Videos sind üblicherweise sehr groß. Und das, also da kommt man halt sehr, sehr schnell an Grenzen. Mhm. Aber es gibt so verschiedene Seiten, die dann, also einige, die haben ein paar hundert Megabyte pro Nutzer Quota, einige paar Gigabyte pro Nutzer und dann kann man halt seine Videos da hochladen und dann die halt auch entsprechend verteilen.
Es ist, wow, es ist das ist natürlich klasse.
Ja, also gibt es schon einige
Sachen. Und was war jetzt noch? Was hatte uns noch der Unbekannte?
Das in dem Falle der letzte Link, der stammt von mir.
Ah, den hast du beigesteuert.
Den habe ich dann noch mit beigesteuert. Das ist Funkwhale, der Funkwal, also funkwhale.audio, also funkwhale.audio. Und das ist so eine Art Soundcloud föderiert. Und das ist ein Projekt, was sehr, sehr aktiv entwickelt wird.
Ja, okay. Das würde ja für uns als Sendung auch ziemlich gut passen.
Also ich habe es aber jetzt bisher nur gelesen. Guck mal ein bisschen, was die sozusagen damit machen. Aber habe es jetzt noch nicht wirklich ausprobiert. Das muss ich halt noch...
Ja, genau. Aber vielleicht seid ihr da draußen auch schneller und könnt uns dann schon wieder Rückmeldungen geben, uns berichten. Da hat sich mittlerweile auch dieser Matrix-Raum sehr gut gemacht. Das, was wir in der, Matrix haben wir noch nicht, wir haben Matrix, hatten wir Matrix schon auf der Sendung?
Matrix hast du mit Tim, glaube ich, besprochen.
Hatten wir ein bisschen mit angesprochen gehabt, aber so ganz... Wir hatten im Prinzip da auch nur pauschal alle Leute in den Matrix-Raum eingeladen. Ja, aber zu Matrix selber können wir auch nochmal eine Sendung mit einbauen.
Auf jeden Fall.
Und also für Feedback hat sich mittlerweile wirklich für uns der Matrix-Raum, also der im Jabber-Jargon war das ja im Prinzip immer der MUC, dieser MUC, dieser Multi-User-Chat. Oder im IAC ist der Channel und bei Matrix heißen dieses Gruppierung, also diese Orte, wo mehrere Leute sich treffen und miteinander Nachrichten schreiben, also dieses klassische Chatten, das sind eben diese Räume. Und wir haben da auch einen Raum bei der, also Raute Datenkanal doppelpunkt matrix.org. Oder schaut einfach bei uns auf die Webseite datenkanal.org und da ist auf der rechten Seite mit der Verweis auf die Kontakte. Und da haben wir dann auch den Raum mit verlinkt, sodass ihr relativ leicht dorthin kommt und auch an der Diskussion teilnehmen könnt, uns irgendwelche Hinweise geben könnt oder in irgendeiner anderen Art und Weise zur Sendung einfach beitragen.
Genau, und ich versuche das quasi parallel nochmal mit zu tröten und zu twittern. Ja. Also sozusagen, wenn ihr uns folgt.
Ja, wer jetzt gerade live zuhört.
Genau, der kann das also nochmal mit den Links folgen, beziehungsweise später werde ich das auch in der Sendung nochmal mit verlinken. Hm. Es ist interessant, dass doch einige mittlerweile in den Matrix-Raum gekommen sind und mit uns diskutieren. Also,
ja, das habe ich jetzt auch gesehen gehabt.
Das ist sehr angenehm.
Und auch im Nachgang zur letzten Sendung waren ja nochmal interessante Hinweise gekommen, also zu Scuttlebutt. Und auch zur vorhergehenden Sendung hatten wir da auch schon hier und da nochmal interessante Nachgespräche.
Ja, genau.
Ja. Also wen da noch ein paar Informationen auch zu weiter zurückliegenden Sendungen. Ihr könnt uns auch gerne irgendwas zur ersten, zweiten oder dritten Sendung mit schreiben, dass wir dann unter Umständen das Ganze auch nochmal auf der Webseite ergänzen oder auch in irgendeiner anderen Art und Weise nochmal in den folgenden Sendungen darauf hinweisen. Genau, also da sind wir ganz offen und bauen da nochmal Sachen mit ein. Richtig, das waren jetzt im Prinzip nochmal unsere Meldungen oder das, was noch zu der vorherigen Sendung, oder? So, genau. Zu diesen föderierten Sachen.
Richtig.
Und mit Tim können wir, glaube ich, auch gleich noch die Meldung anschließen für alle, die hier im Jena und Jenaer Umland wohnen oder ja halt in der Nähe sind. Nächste Woche Donnerstag soll es um 18 Uhr an der Ernst-Appel-Hochschule ein Treffen der JavaScript-Gruppe geben. Tim hat so eine Runde organisiert von verschiedenen Leuten, die von der Arbeit her mit JavaScript zu tun haben, die sich privat mit JavaScript beschäftigen oder einfach auch nur JavaScript interessiert sind, also da einfach irgendwie einen Einstieg finden wollen. Und für all diese möchte Tim versuchen, eine regelmäßige Runde, ein regelmäßiges Treffen aufzubauen, wo man einerseits halt seine Erfahrungen miteinander austauscht oder eben Fragen loswerden kann, wo man unter Umständen auch noch ein paar gemeinsame Projekte erstellt oder durchführt. Und dafür ist nächste Woche Donnerstag am 16.08.2018, also wer jetzt unter Umständen in 10 Jahren die Sendung hört, da ist es dann etwas zu spät. Aber für alle die, die aktuell dabei sind, ist am Donnerstag kommende Woche um 18 Uhr in der Ernst-Appel-Hochschule im Haus 5. Das müsste von der Innenstadt kommend auf der linken Seite sein. Und im Raum 4 ist da das Treffen. Am besten einfach auf die Seite jena.js.org einfach mal gehen. Und dort ist der Termin mit angekündigt, beziehungsweise wer jetzt die Sendung später hört, wird auch auf dieser Seite sehr wahrscheinlich Termine, also die Ankündigungen für folgende Treffen finden. Ja, also einfach mal vorbeischauen, es ist so die erste Runde, da wird es glaube ich auch erstmal ganz locker und unkompliziert zugehen, ohne groß Agenda und irgendwelchen großen Formalitäten. Und hoffentlich baut sich da eine schöne Runde auf, in der so vor allen Dingen auch Erfahrungen ausgetauscht werden können. Denn ich finde, JavaScript persönlich ist so auch ein Monster geworden, wo man ganz viel einfach davon lebt, dass man irgendwas mal aufgeschnappt hat und dann gut weiterarbeitet, dass man hier und da einfach die entsprechenden Tipps bekommt, um sinnvoll Sachen zu lösen.
Ja. Und an sich, sag mal, würde ich doch denken, das Potenzial in Jena ist vergleichsweise hoch. Also ich vermute, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die JavaScript machen. Und also die müsste man halt nur irgendwie erreichen und die auch teilnehmen lassen.
Ja, also ich vermute auch, dass das eher so eine Sache ist, wo man ein bisschen standhaft sein muss und ein halbes Jahr stur die Treffen durchführen muss. Und dann kommen immer mehr Leute.
Ja, also ich denke, interessant wäre es hier auch die Firmen anzusprechen. Also
wer da Kontakt hat, genau.
Genau, also und dann ja, kann sich da schon ein interessantes Format draus ergeben.
Ja.
Also ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt so weiterentwickeln wird.
Genau, das war jetzt der Punkt, also für die Ankündigung zunächst der Woche Donnerstag.
Genau. Und du hast jetzt noch ein paar interessante Kleinigkeiten gefunden.
Gefunden, beziehungsweise mir sind halt immer so nebenbei, so ist, das ist ähnlich, wie ich es jetzt gerade mit JavaScript gesagt habe, so ist es ja oftmals auch mit vielen anderen Programmen, dass man Funktionen erst so mal mitentdeckt oder auch irgendwelche neuen Funktionen in Programme aufgenommen werden, die doch hier und da ganz nützlich sind, die man aber eigentlich nicht mitbekommt und da reicht oftmals auch eben so ein kleiner Hinweis. Und unter anderem hatte ich da gehabt, dass ich für mein Handy es auch gerne gewusst hätte, wenn diverse, wie sich so dieser Netzwerkverkehr verhält. Und,
was heißt, wie sich der Netzwerkverkehr verhält?
Na, im Prinzip, ob irgendwelcher Netzwerkverkehr stattfindet, ob ein Up- und Download, also so, die okay, Datenrate, okay. Würde ich gern sehen, so wie ich es auch bei mir am Rechner habe, um so grundlegend ein Gefühl zu haben, was ist los. Am Handy ist das natürlich noch interessanter, weil man auch da im Prinzip merkt, ob die Internetverbindung gerade tot ist. Oder ob gerade noch irgendwelche anderen saugenden Dienste sich wahrscheinlich gerade im Hintergrund betätigen. Und bisher habe ich da eine gesonderte App verwendet. Und vor kurzem wurde aber im Lineage, also ich verwende halt nicht das richtige Android, was von Google her oder beziehungsweise von den Handyherstellern ausgegeben wird, sondern ich verwende diese alternative Variante, das Lineage OS. Und in diese wurde genau so ein Netzwerkmonitor eingebaut, der einem oben in der Statuszeile die Downloadrate und Uploadrate anzeigt, sodass man da einfach auf schnell sieht, ob was passiert oder ob nicht. Also ob gerade der Browser ernsthaft hängt oder unter Umständen sich irgendwo festgefahren hat. Genau. Das ist also eine Funktionalität zu finden in den Einstellungen zur Statuszeile. Genau. Also wer im Prinzip vom Lineage die aktuellen Versionen immer mitnimmt, der solle mal schauen unter den Einstellungen und dann gibt es beim Punkt Statuszeile eine Einstellung für den Netzwerk.
Ist das in der Nightly-Variante oder auch in der stabilen?
Ich sag mal, bei mir ist es in der Nightly. die stabile ist für mein Handy, für mein S2 von 2015, 14 oder irgend sowas. Effektiv findet die Entwicklung bei mir im der Nightly und ich kann bisher nicht klagen. Also ich bin auch mit dieser Nightly zufrieden.
Wobei, war es nicht so, dass da hin und wieder das doch das ein oder andere Problem auch mit der Nightly gab, wo du mal eine Handvoll Tage nicht telefonieren konntest?
Genau. Das war damals die Umstellung, als der Wechsel vom 5er auf das 6er passierte, glaube ich. Oder als so ein richtiger Versionssprung passierte. Da habe ich relativ schnell draufgehauen und gesagt, mach mal, weil ich auch nicht hingeguckt habe, was ich da gerade mache. Und das hat mir im Prinzip so ein bisschen Probleme bereitet.
Okay.
Und an anderen Stellen kann ich, ich lebe mit dem Lineage aktuell und also im Lineage Nightly wesentlich besser als mit dem Android, was mir Samsung bieten würde.
Ja, okay. Ja.
Ja.
Und machst du die Updates? Oder wie machst du die Updates?
Regelmäßig, also ich nehme im Prinzip eigentlich das wöchentliche Update mit.
Also über dieses TWRP oder wie das heißt? Oder machst du das über?
Nee, direkt im Lineage, genau. Man lebt natürlich oder er lebt dann auch die Verbesserungen mit. Und anfangs war es halt so, dass ich auch immer wieder in das TWRP reingehen musste, musste manuell das Update auslösen. Und irgendwann habe ich auch nur wieder mal gesagt, mach mal Update. Und dann stürzte das plötzlich nicht mehr ab, sondern machte das Update. Ah. Und von daher muss ich sagen, dass im Moment ist mit Lineage das Systemupdate total einfach.
Okay.
Es kommt im Prinzip wöchentlich die Meldung, es ist eine neue Version da, dann sage ich runterladen, dann sage ich im Prinzip installieren, da wird im Prinzip so eine, dauert ein paar Sekunden, da wird mehr oder weniger das Update vorbereitet, dann startet das System neu, geht ins TWRP rein, installiert das Ding, startet neu, kompiliert im Prinzip die ganzen Apps im Hintergrund durch und dann ist das System da.
Okay.
Ohne groß eingreifen. Früher war viel, also mehrere manuelle Klicks und sowas. Jetzt einfach machen und 5 Minuten später zurückkehren und dann ist das Ding fertig.
Schön.
Und muss auch sagen, an dieser Stelle ist es für mich läuft stabil. Also das ist dann so, dass sich so die Entwicklungen aufbauen. Ja. Aber habe ich auch bei vielen anderen Apps miterlebt, dass sich das so richtig entwickelt hat. Also für mich ist so das grandiose Osmand, diese Navigations-App, die war anfangs rudimentär und jetzt sind sie, glaube ich, so weit, dass sie Reiseberichte mit eingebaut haben. Mhm.
Na, ich habe jetzt gesehen, du kannst Bilder mit einbinden, die hier vermutlich von dieser anderen Mapillary wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und also da habe ich auch mal überlegt, ob ich sozusagen Bilder mit contribute zu Mapillary. Und da waren aber sozusagen diese Qualitätsanforderungen waren unglaublich hoch. Und da habe ich gedacht, naja, das kannst du nicht leisten. Aber die Bilder, die mir jetzt präsentiert wurden, dachte ich, okay, das sind eigentlich auch nur Bilder, die von irgendeiner Handykamera geschossen worden sind. Und am Ende, glaube ich, ist es vielleicht besser, überhaupt erstmal ein Bild zu haben.
Genau.
Sozusagen, dass du was siehst, wie das da dort aussieht. Und dann kann man dann sozusagen von da an wieder das verbessern und sagen, okay, wenn ich da mit einer guten Kamera mal vorbeigehe, mache ich halt ein gutes Bild und schicke das dann ein. Also das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, das war jetzt eigentlich das eben nicht gemacht, weil diese Qualitätsanforderungen zu hoch sind, aber auf der anderen Seite hast du jetzt sozusagen kein Bild und so hättest du ein Bild. Und das,
genau, also besser irgendwie ein schlechtes Bild als kein Bild.
Genau.
Beziehungsweise ist das unter Umständen auch so eine Sache, wenn viele interessante Bilder zusammenkommen, die schlecht sind, weiß ich auch von den Grafikalgorithmen, kann man viel daraus machen. Also das sind unter Umständen wieder irgendein genialer Tüftler, vielleicht jetzt nicht unbedingt von irgend so einer dieser großen Firmen, aber einer rangeht und bereitet das Ganze auf.
Ja.
Also schon der kleine Beitrag ist ein Beitrag.
Genau, und das, also ich nutze das also jetzt in dem Falle wiederum Street Complete eher, dann halt auch um so ein paar Kleinigkeiten dann auch wieder zu fixen, sagen wir mal. Also das ist immer so dann die Frage nach Straßenbelag und Gebäude aussehen und so weiter. Also das ist halt easy, du läufst halt durch die Straße, sagst, okay, hier liegt Asphalt rum oder hier liegt irgendwie Schotter rum oder das Haus hat 5 Etagen und hat ein Flachdach oder ein anderes Dach und das geht halt relativ easy und so kannst du quasi im Gehen durch die Straße quasi die Qualität auch mit verbessern. Das ist eigentlich auch ganz angenehm.
Also da ist die Street Complete ja wirklich darauf ausgelegt, das macht dir doch Vorschläge oder fragt dich im Prinzip, was ist da und da oder was kannst du noch beisteuern?
Na, das guckt quasi in die Datenbank, also ist sozusagen das Objekt Haus. Hat halt sozusagen eben die Eigenschaft Etagen zum Beispiel. Und wenn die Etagen halt fehlen, zeigt es dir quasi das Haus an. Und dann kannst du halt sozusagen, also das ist ein eindeutiges Icon zum Beispiel für die Etagen. Dann klickst du dran und da sagt er halt, wie viele Etagen hat das? Und wie viele Etagen sind also unterm Dach sozusagen. Das ist unterschieden zwischen den zwei Sachen. Und dann schreibst du da halt eine Zahl rein, die du dann musst halt auch dann mal ein bisschen deine mathematischen Kenntnisse bemühen und 1 plus 1 plus 1 und so weiter zählen, trägst ein und fertig. Und was ist noch wissen wollen bei Häusern, ist das Dach, die Dachform. Und dann hast du quasi einfach eine Auswahl von Bildern mit verschiedenen Dachformen und dann wählst du halt die passende aus, sagst okay, fertig. Und das war's. Und bei Straße ist halt auch so, dass du, also das hat sich jetzt auch geändert. Früher musstest du erstmal wählen zwischen befestigter und unbefestigter Straße. Und bei befestigter hast du dann eine Auswahl zwischen Asphalt, Beton, noch verschiedene andere Sachen, die sind halt auch immer mit Bildern unterlegt sind, wo du dann auch vergleichen kannst, sieht aus wie Asphalt, klickst Asphalt oder bei unbefestigter Straße, da ist dann halt ein bisschen die Auswahl breiter, also so
Feldweg.
So ein Feldweg, also Schotterweg, Grasweg, befestigte Steine oder lockere Steine, die rumliegen. Also da ist die Auswahl ein bisschen größer und das trägst du halt ein und das war's. Und dann kannst du noch Geschwindigkeitsbegrenzung bei Straßen zum Beispiel mit sagen, ist dir, was standardmäßig gefragt wird, sind die Straßen beleuchtet, also gibt es hier Straßenlaternen, ja oder nein. Das kannst du dann noch mit eintragen. Öffnungszeiten bei so Restaurants und so weiter ist mit drin.
Ja.
Also wenn so ein Gebäude als Restaurant oder irgendwas getaggt ist und da fehlen die Öffnungszeiten, da fragt sich halt nach Öffnungszeiten. Und ich meine, das ist dann halt ein bisschen sozusagen eher langwierig, also in Anführungsstrichen langwierig, weil dann stellst du dich halt vor die Tür, guckst dann, und da steht meinetwegen Montag von 7 bis 12 Uhr, Dienstag von 8.15 Uhr bis, und das musst du dann halt sozusagen entsprechend eintragen.
Ja.
Also schön ist es, wenn du halt irgendwie so eine Kneipe hast, die immer von 20 bis 24 Uhr offen hast, und da ist es halt wirklich einfach, du sagst Öffnungszeiten, und standardmäßig ist ausgewählt von Montag bis Sonntag, und da sagst du okay, und dann wählst du die Öffnungszeit und die Endzeit ein und sagst, okay, aber wenn das jetzt sozusagen an jedem Tag verschieden ist, beziehungsweise habe ich es erlebt, dass dann manche Geschäfte haben früh auf, dann Mittagspause, genau. Nachmittags offen. Zum Teil sind die dann halt noch verschieden. Und da dauert es halt wirklich eine Weile, bis man diese Öffnungszeiten halt eingeben hat. Also die Eingabe selber ist eigentlich völlig einfach. Das ist halt eine Uhr, da drückst du halt einfach drauf auf die Uhrzeiten und fertig. Das sind einfach sozusagen die einzelnen Tage aufzulisten, ist halt ein bisschen umständlich, aber
ja, geht auch. Genau, dafür, dass man es ja einmalig macht.
Genau. Und ich sag mal, also am Ende, mir hilft es immer, also gerade wenn ich jetzt im Ausland unterwegs bin, nutze ich halt viel das Osmand. Und da, gerade auch wenn ich im Ausland unterwegs bin, aktualisiere ich auch viel. Also jetzt auch, als ich im Urlaub war, da habe ich ein paar Straßen nachgezeichnet und Gebäude und so weiter. Und meine Hoffnung ist immer, dass wenn ich wieder mal an den Ort komme, dass ich dann auch wieder da profitieren kann davon.
Ja. Genau. Und in dem Punkt muss ich aber auch sagen, hat sich genau dieser OpenStreetMap-Editor oder im Osman selber verbessert. Also ich mache eigentlich alles oder entweder bearbeite ich es halt über die Webseite oder ich mache die Einträge direkt im Osman. Also das daher hatte ich jetzt auch ein bisschen bei diesem Street Complete gefragt gehabt, wie das abläuft. Ich habe es nicht, sondern ich mache im Prinzip das, wo mir auffällt, hier ist eine Einbahnstraße, hier ist eine Sackgasse, da geht's nicht weiter oder sowas, obwohl da die Straße durchgängig ist oder hier fehlen eben die Öffnungszeiten, dann mache ich das direkt im Osmand und ist super angenehm.
Ja, bei dem, also was ich gerne machen würde, wäre sozusagen bei Gebäuden, die das ändern. Also manche Gebäude sind als Gebäude oder als Haus getaggt, sind aber eigentlich ein Einfamilienhaus oder ein Bürogebäude oder irgendwas anderes. Und da würde ich das gerne ändern und das geht dem Osman nicht. Weil das Haus ist sozusagen ein mehrpunktisches Objekt und da sagt er dann immer irgendwie, geht nicht.
Und ja, du kannst diesen Polygonzug da nicht aufbauen.
Richtig. Also das würde ich gerne. Also das geht in dem Street Complete auch nie, also weil du kannst, also das ist jetzt kein Editor im klassischen Sinne, sondern nur sozusagen ein
Attributergänzung.
Richtig, genau.
Man kann im Prinzip nur von einem bestehenden Objekt die Attribute. Genau. Oder man kann auch neue Sachen, neue Einträge hinzufügen, denn ich weiß zum Beispiel, Kneipen habe ich auch schon ergänzt.
Bei
dass ich irgendwo war, habe gesagt, hier ist
Osmand
was.
Oder?
Bei Osmand.
Okay.
Hier ist was, natürlich die Koordinaten gehabt und dann die Sachen alle eingetragen.
Okay, na was ich dann halt mache, ich mache dann also so eine Notiz an den Fleck und schreibe mir es hin und mache das dann später bei mit dem normalen rein.
Na.
Es gibt noch Vespucci, ich weiß nicht, ob du damals damit mal gearbeitet hast?
Nee, das sagt mir nichts.
Okay, also
ich habe mit Mercator damals.
Das kenne ich wieder. Ah. Vielleicht ist das mal umbenannt worden von Mercator und Vespucci. Also Vespucci ist also halt auch so ein Editor, aber mit dem bin ich irgendwie nicht zurechtgekommen. Das war so ein, also der kann viel mehr, der ist theoretisch besser, aber der ließ sich für mich irgendwie nicht so bedienen. Also ich bin damals auch nur drauf gestoßen, als ich mal im Urlaub war und hatte den quasi sozusagen versucht, ohne große Vorkenntnisse mit zu bedienen, das ging nie. Und dann habe ich es mal eine Weile benutzt, aber also für Spezialaufgaben geht der auch, aber dann habe ich mir auch gedacht, das machst du dann nicht. Alles irgendwie an einem festen Rechner brauche ich also nicht.
Ja, genau.
Aber also Osmand ist schon cool, muss ich sagen.
Ja, es hat sich wirklich sehr schön weiterentwickelt. Wobei ich sagen muss, ist auch ein bisschen ressourcenhungriger geworden. Also früher lief es bei mir flüssiger.
Okay.
Aber es ist auch wesentlich mehr Funktionen, was da hinzugekommen sind.
Das Einzige, was nicht funktioniert ist, also nicht funktioniert ist falsch, also was bedingt nicht funktioniert, ist das Routing. Also wenn du über größere Strecken fahren willst, dann rechnet er irgendwie zu detailliert vermutlich die Route aus und braucht minutenlang, bis er sozusagen die Route ausgerechnet hast. Also wenn du, ich meine, jetzt habe ich das nicht ausprobiert, aber wenn du von Jena nach München fahren willst, ich glaube, da brauchst du ewig.
Nee. Also ich weiß, ich habe es im Prinzip von Jena an der Ostsee und das ging gut. Also das, da kann ich ihm zwar auch sagen, er hat eine Weile gerechnet, aber ich habe das Ergebnis in einer annehmbaren Zeit erhalten.
Okay, gut. Dann ziehe ich
aber
alles zurück.
Aber wieso? Es kommt natürlich wahrscheinlich auch mit sehr, sehr auf die Strecke an.
Ja.
Also wenn du jetzt noch von der Autobahn in dem Sinne abwählst, wenn du wahrscheinlich nur von Autobahn zu Autobahn machst, dann wird das durchfliegen, vermute ich mal. Aber sobald du dann irgendwie dann noch ein bisschen Landstraße oder ganz und gar Innerortschaft dann eine Adresse brauchst, wird es unter Umständen länger brauchen.
Ja, also ich mache das auch üblicherweise wirklich von Haustür zu Haustür. Also ich lass mich quasi von einem Ort zum nächsten schicken.
Ja, genau.
Und das dauert dann halt.
Ja, das ist gut möglich. das von den Algorithmen her.
Was Na? Natürlich auch so ein Problem ist, was mir jetzt gerade so einfiel, dass ich, also ich lade mir halt quasi immer die Karten runter, die ich brauche. Also
ja,
wenn ich jetzt an die Ostsee fahren würde,
dann musst du halt Brandenburg, Berlin,
genau,
Meckpomm, Sachsen-Anhalt.
Also und wenn ich die, also ich überlege gerade, weil ich habe das letzte Mal was also über 800 Kilometer probiert, aber ich glaube, ich hatte trotzdem alle Karten runtergeladen. Also ich überlege nur gerade, ob ich wirklich alle Karten verfügbar hatte.
Ja.
Oder ob das vielleicht auch daran gelegen haben könnte, aber ja.
Ja, aber jedenfalls haben wir jetzt gerade noch mal ordentlich die Werbetrommel für die Android-App Osmand gerührt. Einerseits könnt ihr die runterladen im Play Store, also da ist er mit dabei und auch in einer Variante, so dass sie also zum Bezahlen und die Spenden oder das Geld geht an die Entwickler, die es einsetzen. Oder natürlich die Alternative zum Play Store, denn grundsätzlich, also ich finde die Idee dieses Play Stores, diese Konstruktion, warum Google das so gemacht hat, verstehe ich natürlich, das ist in deren Interesse, aber nicht wirklich im Interesse der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Und dem entgegen hat nämlich der die EFF. EFFE ist es, egal.
FSFE?
Die FSFE. Oh mein Gott, FSFE. Die Free Software Foundation Europe.
Richtig.
Hat dem Ganzen eine Alternative entgegengestellt. Und zwar F-Droid. Wer im Prinzip so ein bisschen wenn es mit seinem Handy bastelt oder sowas, der hat sehr wahrscheinlich schon was davon gehört. Und wer nicht, der kann einfach mal gucken auf der Webseite fdroid.org und kann sich dort diese App runterladen, muss dann dafür im regulären Android noch eine Freischaltung machen, dass diese App aus einer Drittquelle installiert werden darf. Und dann hat man dort einen Zugriff auf andere App-Stores, auf andere Paketquellen. Aber das Ganze ist nicht irgendwie eine andere Paketquelle, sondern dieses F-Droid ist gebaut wie auch verschiedene andere Paketmanager, wie wir es im Prinzip von den Linux-Distributionen kennen, wie apt oder Mist, jetzt eigentlich weiß ich von Fedora, DSF. DSF ist, glaube ich, von Fedora, der Nachfolger von Yum.
Ne, da bin ich raus. Es kann sein, dass DSF ist.
Jedenfalls, so wie im Prinzip mit apt-install man auch auf andere Paketquellen zugreifen kann, so kann man natürlich auch mit F-Droid auf andere Repositories zugreifen und unter anderem, DNF. DNF war es. Und und aus auch anderen Paketquellen sich die Pakete holen, was eben den Vorteil hat, man hat wiederum keine zentrale Instanz. Also es ist nicht so, dass man abhängig ist von diesem einen Surfer. Und man kann im Prinzip auch dort Pakete in unterschiedlicher Qualität, in unterschiedlichen Entwicklungsstufen finden. Oder, was ich nämlich jetzt hier als Aufhänger einfach für diese Meldung mit hatte, auf die Meldung bin ich irgendwo gestoßen, F-Droid hat die Möglichkeit, dass man in dem Sinne ja andere Surfer nutzen kann und auf Kuba ist das Internet zum Beispiel nicht so direkt zugänglich.
genau. Also das haben quasi eine riesengroße Freifunkinfrastruktur, also eine Art Freifunkinfrastruktur.
Ja, genau. Die haben halt sich selbst ihr WLAN-Netz aufgebaut. Mhm. Ich glaube, auch in Kuba ist es nicht mehr unbedingt, dass die Regierung das so sehr unterbindet oder so, sondern es ist einfach die Kosten. Also es gibt den Zugang zum Internet, aber der kostet dann irgendwie die Minute in Dollar oder sowas.
Sehr teuer.
Und deswegen ist das überhaupt nicht lohnenswert, aber innerhalb eben dieses kubanischen Netzes gibt es wiederum eben Surfer, die auch App-Stores, also die App-Quellen zur Verfügung stellen und F-Droid ermöglicht es eben genau durch seine freie Architektur über solche anderen App-Quellen, also über solche anderen Verzeichnisse, sich dann die Apps zu aktualisieren oder überhaupt erstmal an verschiedene Apps zu kommen, um eventuell mit den Leuten zu kommunizieren, denn innerhalb des ganzen kubanischen Netzwerkes hat sich wohl auch so eine kleine Infrastruktur entwickelt mit verschiedenen anderen Apps, die wir hier, glaube ich, gar nicht so sehr nutzen oder kennen, aber die im Prinzip genau auf die Bedürfnisse dort unten, also dieses Abgeschnittensein vom großen Internet, darauf angepasst sind. Und das fand ich von der Meldung her einfach wieder mal als ein schönes Beispiel, dass dieses Offene, dieses so wie F-Droid als ja, also eigentlich als eine App, als ein Programm entwickelt wurde, das von verschiedenen Quellen Pakete holen kann, dass es dadurch genau eben verschiedene Szenarien, also verschiedene Anforderungen einfach mit unterstützt und eben auch wesentlich freier ist als dieser Play Store und diverse anderen ja, eingeschränkten ja, Angebote sind.
Ja, aber das geht eigentlich schon lange. Also seitdem ich F-Droid nutze, glaube ich, kann man da so fremde Paketquellen mit einbauen.
Definitiv, die haben von Anfang an ja diese Guardian-Quellen eingebaut, über die man die sind von Haus aus installiert. Ich bin letztens allerdings auf, und zwar, warte mal, wer ist denn Öffi, die App Öffi wurde ja vom Play Store rausgeworfen. Jo, und da hat der Öffi-Entwickler kurzerhand sich ein eigenes Repository aufgesetzt und das fand ich hochinteressant. Du brauchst nur auf diesen Link da klicken und schon springt das F-Droid hoch, hat das als neues Repository registriert, war eingebunden und du konntest auch direkt vom Entwickler die Öffi-App beziehen und man war nicht mehr dem Wohlwollen von Google ausgeliefert, ob sie nun eine Öffi als den Play Store würdig anerkennen oder nicht.
Ich nutze halt Transporter.
Ja. Das sagt man namentlich was.
Genau, das ist quasi die Öffi-App, die als sozusagen freie Software schon immer existiert. Und ja, die ist halt einfach schon immer frei gewesen. Deswegen, also ich habe eine ganze Zeit lang auch das Öffi genutzt und ich hatte irgendwann mal den Entwickler von der Transporter-App getroffen und der meinte, die Oberfläche sieht zwar ein bisschen anders aus bei Transporter, aber sozusagen die nutzen halt unten drunter dieselben Quellen natürlich. Ja. Und der Transporter tut quasi genau das, was ich will und deswegen habe ich das dann auch genommen, weil ich dachte, gut, für die Software.
Also das insofern auch, dass F-Droid so frei ist, dass es nicht freie Software zulässt.
Ja, genau.
Also, das ist dann echte Freiheit.
Genau.
Genau. Ja. Das hat man hatte ich in der Zwischenzeit mit aufgeschnappt gehabt als eine interessante Sache. Genau. Was hatten wir noch? Was mir über Weg gelaufen ist, ich weiß nicht, wer alles Emacs-Nutzer ist. was ich ganz cool finde, habe ich nämlich jetzt bei mir eingerichtet, ist das Paket Guess Language. Er hatte sowieso schon immer dieses Problem, wenn du eine englische E-Mail schreibst, dann schaltest du irgendwie die Sprache um, jedes Mal auf Englisch. Oder also bei den Texten, man ist in der Regel immer mit Hin- und Herwechseln beschäftigt, aber ich habe jetzt ein Paket gefunden, eben Guess Language, sowas wie Raten oder Ermitteln der Sprache. Und dieses Paket tut genau das. Da ist so eine kleine Bibliothek hinterlegt und das prüft, misst sozusagen die eingegebene Sprache aus, so ab 20 oder ab 40 Zeichen. Ich habe es bei mir mit 20 Zeichen eingestellt. Ab da an sagt es dann, oh, das ist dann jetzt die und die Sprache, schaltet im Prinzip das Flyspell um, schaltet auch das Typo um und auf die jeweilige Sprache, die es im Prinzip festgestellt hat. Bei mir ist es im Großen und Ganzen halt nur, dass es ein Wechsel ist, immer zwischen Englisch und Deutsch. Aber seither schreibe ich meine Bug-Reports und bekomme die Rechtschreibkorrektur gut angezeigt und schreibe mir auch meine deutschen E-Mails und es ist die deutsche Rechtschreibkorrektur. Genau, das so als Tipp für die E-Mails-Nutzer. Ich habe keine Ahnung, was so diese anderen wie Eileute machen.
Na, ich Ich meine, bei E-Mails, also lässt du das dann, ach nee, das ist FlySpell, ne? Also FlySpell ist das, was dir so wie bei Word und
genau,
so eine rote Linie anzeigt.
Mhm. Also ich nutze das bedient FlySpell mit.
Okay.
Aber grundsätzlich setze ich auch FlySpell halt ein.
Mhm. Das heißt, du schreibst 20 Worte?
Nee, 20 Zeichen.
Ach, 20 Zeichen.
Ah. Ja, ist eigentlich auch, nein, 20 Zeichen erkennst du gut, ob es Deutsch oder Englisch ist.
Ja, gut, ich meine, wenn das, ja.
Die nutzen, den, also von der Technik her, wenn ich es verstanden habe, nutzen die Dreiergruppen von Buchstaben, messen da die Häufigkeiten aus.
Okay.
Und
ja, ich meine, du hast ja hier auch, also wenn ich das richtig sehe, quasi so eine Eingabe von, also eine Liste von Sprachen, die du sprechen kannst.
Ja, genau.
Und das
ist
damit
auch schon
ist
eingeschränkt.
Das ist eingeschränkt. Das ist nicht so, dass du sagen, also allen Sprachen der Welt jetzt überlegen musst, was könnte das denn für eine Sprache sein, sondern
genau.
Du machst halt bei dir Deutsch, Englisch und das war's vielleicht oder irgendwie noch
genau.
Ein paar andere und dann.
Ja.
Ja, das habe ich hin. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie einen russischen Text schreiben würde, das ist dann ziemlich eindeutig,
ja,
muss man
richtig.
Sagen. Beim ersten Zeichen quasi sieht man da, was da los ist. Okay, nee, stimmt, ja.
Ja, und bisher habe ich halt manuell immer nur, hatte ich standardmäßig Deutsch und manuell habe ich dann immer wieder umgeschalten. Bis dahin, ach so, was auch noch sehr schön ist an diesem Guest Language, das prüft, macht das Ganze paragraphenweise. Also wer im Prinzip einen deutschen Absatz hat und dann einen englischen Absatz, also aus irgendeinem Grund halt die Sprachen mischen muss, da erkennt Guest Language eben eine andere Sprache, schaltet um und hat man hat dann im Prinzip die Sprachkorrektur oder die diese FlySpell-Meldung und letztendlich sind es ja auch die iSpell-Meldung. Also das ist im Prinzip, wenn ich Alt-Shift 4 mache, also den Dollar, Alt-Dollar, dann kriege ich auch die Korrektur für das Wort.
Ja.
Und das muss ja entsprechend auch eben geschalten werden.
Na. Also das heißt, du schreibst alle deine Mails auch mit Emacs?
Ja, na klar. Also das ist für mich der Editor. Also
okay.
Es gibt eigentlich nichts anderes. Und ich bin auch im Matrix in einem Emacs-Raum. Und das ist Wahnsinn. Also irgendwann kam auch so dieses...
Also bist mit Emacs im Emacs-Raum?
Nee, das, okay. Das habe ich nämlich dann dort erst gelernt, dass das geht. Emacs hat natürlich auch die Matrix-Anbindung dabei.
Ja,
also das ist genauso möglich. Und noch das Schlimmste war, es wurde eben auch dazu diskutiert, Emacs und damit kann man, was weiß ich, eben nicht machen. Videobearbeitung ist eigentlich auch ein schwieriges Thema. Wuff, hat einer ein Screenshot. Und mit Emacs geht auch Videobearbeitung.
Okay. Ja. Na, ich meine, man könnte ja dann immer noch sozusagen das mit dem Kaffeekochen nochmal einstreuen. Weil das,
ja, wirklich.
Aber bei solchen Meldungen traut man sich dann das vielleicht gar nicht mehr zu behaupten, dass Kaffeekochen mit Emacs nicht geht.
Ja. Also das ist definitiv, es sind so viele Möglichkeiten und ich habe jetzt auch viele, viele andere Sachen. Also letztendlich, wir könnten über Emacs auch mal eine Sendung machen.
Ja, ich habe halt bei mir gemerkt, aufgrund aktueller Ereignisse war ich gezwungen, meine Technik quasi neu zu strukturieren.
Ja.
Und mein gesamtes Mail-System ist halt sozusagen über die Jahre hinweg gewachsen. Also das ist halt so... Ja, also Mail-System heißt, also es gibt also irgendwie, sagen wir, Fetch-Mail, genau, was die Mail erstmal von den diversen Quellen zieht, wird dann an so einen Mail-Verteiler weitergegeben, also ein Procmail, der dann die Mail in verschiedene Mailboxen oder in verschiedene Dateien reinwirft und aber auch noch als Spam-Erkennung betreibt und also zum Teil also auch, ja, also Spam-Erkennung macht und dann erstmal das, dann gibt es halt sozusagen mein Mail-Leseprogramm, was eingestellt ist auf verschiedene Sachen, dann gibt es sozusagen, damit hängt jetzt noch ein Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsprogramm zusammen, was da konfiguriert ist. Da hängt also bei mir noch ein Signaturschreibeprogramm zusammen, also wo ich sozusagen in Abhängigkeit an wenig...
Also Signatur nicht die kryptografische,
sondern einfach an dem so ein, also wenn ich sozusagen so Firmenmails schreibe, das ist dann halt eine ordentliche, also so Geschäftsbrief-Signatur unten drunter, wenn ich Privatmails schreibe, das ist irgendwie ein dummer Spruch des Tages drunter. Und also genauso steuere ich dann halt auch die Absenderadressen und so weiter. Ja, und dann... geht es dann halt raus, wird also an meinen lokalen Mail-Server weitergegeben und dann an die weite Welt geschickt. Und also ein Adressbuch ist noch mit drin, das ist halt auch sowas. Und sozusagen, das ist auch sozusagen, also das ist eine Lösung, die über Jahre hinweg quasi gewachsen ist und stabil war.
Genau, ja.
Sozusagen, jetzt musste ich aber bei Punkt 0 wieder anfangen.
Okay.
Und da ist mir erstmal aufgefallen, was da eigentlich sozusagen an ja. Arbeit drin gesteckt. Also was das.
Also an sowas möchte ich überhaupt nicht denken. Denn bei mir, also die schlimmsten sind einfach die Shell, also die ZSH.
Richtig.
Das ist bei mir auch ein riesiges, also riesig im Sinne von Wissen, was da drin ja, steckt. Ja. Und eben meine Emacs Init EL.
Ja, genau.
Das ist auch bei einer ja, Sammlung von Skripten und allem Möglichen. Hm.
Und was ich da festgestellt habe, ich habe vor vielen Jahren mal angefangen, mir ein Repository bei GitHub anzulegen für die .files, also sozusagen die ganze Konfiguration. Und habe die bei mir lokal immer sozusagen fein committed, aber vergessen, dass er jemals im GitHub
zu pushen.
Ja.
Ah, oh.
Und das, ich meine, das ist mir das jetzt, als ich es brauchte, dachte ich, ach nee, du hast doch dieses .files Repository, aber das war im Wesentlichen leer.
Ach,
und ja, also das deswegen, also ich meine, ich habe es, also am Anfang hat es überhaupt erstmal gedauert, wieder Mails schreiben zu können. Also das und jetzt sind das so ein paar einzelne Komponenten, die immer noch nicht ganz perfekt laufen. Und das merke ich erstmal, was das, also was da an sozusagen an Wissen und so weiter da drin gesteckt hat. Und,
absolut.
Ja. Und auch an Vereinfachung. Also das ist halt.
Das muss ich auch immer wieder sagen. Das ist, also wenn man mal über die Shell spricht, das ist schon dieser erste kleine Schritt, was die ZSH schon an Grundfunktionen mitbringt. Ja. Im Gegensatz zu einer Bash. Und natürlich dann erst recht eine konfigurierte ZSH, was man da dann alles hat.
Genau.
Und deswegen sterbe ich immer, wenn ich an irgendeinem Rechner lande, wo ich auf einer nackten Bash rauskomme. Und mit sämtlichen Tastenkürzeln und allem Möglichen da nicht weiterkomme. Das ist ja einfach, was man da an Funktionen hat. Und genauso sind das, als ich jetzt eben mit Visual Studio arbeiten musste, ich bin auch krachen gegangen.
Okay.
Da waren ja Funktionen, da fehlte einfach massig.
Okay. Und kannst du eine Emacs nutzen? Oder warst du, war das eine Verpflichtung, Visual Studio zu benutzen?
Naja, nein, es ist natürlich eben nicht verpflichtend, sondern man fesselt einen hinten rum, indem man sagt, na, das ist die Programmiersprache. Und ehe du nun in den Emacs dieses ganze C-Sharp-Zeug reingefrickelt hast und dieses und jenes, also das jetzt im Prinzip, muss ich sagen, bei um Rust Rings herum habe ich angefangen und habe mir auch so meine IDE aufgebaut im Emacs. Habe da auch mit Vervollständigung und verschiedenen anderen Sachen das Ganze, also Annehmlichkeiten geschaffen, weil ich da eben auch neu in die Sprache eingestiegen bin und gemerkt habe, dass das hilfreich ist. Aber eben auf dieser, wenn ich das alles in das, also für C Sharp in Emacs hätte reinbauen müssen und Emacs unter Windows, keine Ahnung.
Okay.
Genau, deswegen habe ich da im Prinzip auch mit dem Visual Studio auch über einiges geschimpft und geflucht und irgendwann kam auch beim Visual Studio diese Erweiterung hinzu und da konnte man sich von der Seite die Pakete laden und dort das und gegen Lizenzbestimmungen so und so verstoßen und all dieser ganze Kram und genau da habe ich halt dann auch wieder so ein bisschen was an Annehmlichkeiten zurückbekommen.
Okay.
Aber grundsätzlich lebe ich einfach schöner mit dem Emacs. Also, ja.
Genau. Ja, deswegen, also eines der Sachen, die ich jetzt gelernt habe, ist, dass doch irgendwo ein Remote-Backup durchaus eine sinnvolle Sache ist.
Okay.
Und also, ja, also das da...
Genau, also über deine Frage war ich ja auch letztens gestolpert und ich habe mich dann auch spontan für Tims Empfehlung für diese Rustic entschieden.
Aha.
Und von der Art und Weise der Bedienung und von dem Verpacken her, von der Größe, bin ich super zufrieden damit.
Genau. Genau, ja, also generell, das war so eine, also ich habe dann halt natürlich, also sagen wir vielleicht, also wir können da irgendwann mal eine Sendung dazu machen.
Ja, gerne.
Also so, es ist, ich habe im 20.06., das ist schon ganz weit her, da stand eben ein paar Vertreter des Staates vor meiner Haustür. Weißt du es gar nicht?
Doch, das weiß ich. Das war der Tag, an dem ich meinen Unfall hatte.
Der Katastrophentag, sozusagen.
Deswegen ist dieser dieses Datum mir so
geläufig. Okay.
Haben bei dir halt mitgenommen.
Haben so meine ganze IT mitgenommen, die sich so versammelt hatte in meiner Wohnung. Und also nicht nur bei mir, sondern ich bin ja sozusagen Vorstand von einem Verein und anderem, der Zwiebelfreunde heißt. Und es war halt so, dass wir unter anderem Spenden sammeln für einen E-Mail-Provider in dem Falle. Und der E-Mail-Provider läuft, also der ist halt auf Spendenbasis. Und jetzt hat irgendjemand anderes dort sich eine E-Mail-Adresse geklickt und hat gesagt, wir machen jetzt mal Randale. Mhm. Und da war die Polizei halt der Meinung, dass sie bei uns irgendwie die Nutzerdaten finden können. Und deswegen haben sie bei allen Vorständen eine Hausdurchsuchung gemacht als Zeuge. Also wir waren nicht beschuldigt, hat uns die Polizei mehrfach gesagt, sondern wir waren Zeugen im Strafverfahren. Und da habe ich jetzt gelernt, auch als Zeuge, wenn man also als Zeuge irgendwo unterwegs ist, kann man sozusagen eine Hausdurchsuchung bekommen. Und das war halt bei uns, also bei den Vereinsvorständen der Fall, bei den Vereinsräumen der Fall. Da ist also so an verschiedenen, also 4 Bundesländern insgesamt die Polizei aufgelaufen und hat dann alles, was an Hardware Technik zu finden war, an Technik zu finden war, also Desktop-Rechner, Laptops, Festplatten, USB-Sticks, Handys, also alles, was man sich sozusagen...
Auch Fernseher?
Nee, also ich weiß nicht, ob die anderen Fernseher hatten. Ich habe keinen Fernseher, also insofern konnten sie auch keinen mitnehmen.
Okay.
Aber das, also Fernseher jetzt keine.
Ich dachte jetzt so ein Smart-TV und sowas.
Nee, das auch nicht. Also es war auch so, dass das jetzt, also meine Kinder, die haben halt einen Laptop. Und da haben sich quasi jetzt nur versichert, dass da quasi auch nur der Kinder-Account drauf ist und die durften da bleiben. Aber ansonsten ist jetzt alles mitgenommen worden. Und deswegen war eben die Strategie falsch, sozusagen keinerlei Remote-Backup zu machen.
Ja, okay.
und deswegen muss ich halt jetzt auch sozusagen bei Null erstmal wieder mehr oder weniger anfangen. Also es ist nicht ganz bei Null, aber sozusagen... Das ist schon ziemlich weit bei Null.
Ja,
und insbesondere das Mail-System war halt so eine Sache, die mich wirklich sehr aufgehalten hat, das wieder so neu zu strukturieren und aufzubauen und so weiter.
Ja.
Und wie gesagt, da arbeite ich auch noch dran. Das ist jetzt immer noch nicht so, dass es ganz perfekt ist. Es ist so, dass ich jetzt also auch wiederum locker mit schreiben kann, aber ich spüre es innerlich so eine Unzufriedenheit, weil eben, also gerade ich habe auch sozusagen die Mails sozusagen für mich erkennbar farblich vorsortiert schon mal. Also sozusagen, wenn die Mails in meine Inbox reingekommen sind, das ist sozusagen je nachdem, um was es ging und so weiter da. Und das muss ich jetzt auch mal noch wieder nachbauen. Und ich überlege jetzt an einigen Stellen eben doch was zu ändern. Und eben eine Frage, die ich jetzt auch verschiedenen Leuten gestellt habe, ist, wie die halt Backups machen. Einfach um für mich auch mal so andere Überlegungen kennenzulernen und dann auch zu überlegen, wie mache ich es jetzt in Zukunft. Und ein guter Hinweis, es gibt von Hetzner so Storage-Boxen. Das hatte mir jemand mitgesagt. Und die sind recht preiswert. Also die haben so einen Terabyte für 5 Euro, kriegst du da. Und das ist quasi wirklich so ein Speicherplatz, da kannst du halt das Backup hinhauen. Und die, also es gibt ja Borg-Backup noch als Software und die haben sozusagen auf der anderen Seite einen Borg-Server laufen, wo du auch relativ zügig das hingeschrieben kriegst. Das wäre auch noch was man überlegen kann. Wie gesagt, da muss ich jetzt sozusagen eben da einiges anders strukturieren. Und als du es nur erzählt hattest mit mit dem Emacs. Also da habe ich jetzt überlegt, ob ich sozusagen auch anfange, vielleicht da ich auch eigentlich viel in Emacs mache, auch doch versuche, doch meine E-Mails da in Emacs zu schreiben und zu verwalten.
Ich verwende ganz normal Neomod.
Ah, okay. Ach so, du reißt dann sozusagen nur den Emacs hoch und schreibst dann den Nutzen als Mail-Editor und
genau.
Ah, okay. Na, gut,
Emacs ist für mich mein Schreibprogramm für alles Mögliche, aber trotzdem habe ich immer noch alle möglichen externen Programme.
Ja, nee, bei mir ist halt sozusagen historisch gewachsen Vim, das auf alle Fälle das E-Mail-Schreibprogramm mit, also der E-Mail-Editor, wo eben auch so verschiedene Makros da mit drauf angepasst sind, also da... Das könnte ich natürlich auf Emacs umziehen, das müsste ich mir nur überlegen, wie ich das wieder umgebogen kriege in Emacs-Welt. Aber stimmt, das ist natürlich noch eine Überlegung, weil ich hatte jetzt sowas wie ein Wanderlust oder sowas gedacht, wo du Emacs noch als E-Mail-Programm noch mit
benutzt. Ja, genau, wo du dann am Ende im Emacs OS landest.
Aber stimmt, das könnte ich natürlich auch machen, so als den Mut oder Neomut nutzen und dann einfach ein Emacs starten.
Genau. Das auch auf alle Fälle das, wovon ich nicht unbedingt abrücken werde. Ich werde jetzt nicht alles in Emacs reinhauen, weil ich mit vielen anderen externen Programmen gut lebe oder weiß ich nicht, besser lebe. Ja, das Einzige, was mir im Prinzip, also für mich ist der Emacs halt noch programmierbar. Früher mit, muss ich mittlerweile eben sagen, mit diesem Slang im JED war es etwas angenehmer mit den Klammern, also Gott, wer das sich ausgedacht hat, der hat nicht allzu lange, aber es geht, also ich habe wirklich auch schon einige Programme also oder Funktionen geschrieben für meinen Emacs und kann den dann auch entsprechend, also in meinem Sinne dann noch erweitern.
Okay.
Aber so, dass ich jetzt alle Programme, so alle Funktionalitäten da reingepackt habe, eben, dass ich am Ende Matrix und Core drin hätte, das nicht.
Okay. Das heißt, du hast Matrix auch immer noch im Browser? Oder?
Ich benutze Matrix im Browser, genau. Denn so viel, wenn wir dann zum Thema der heutigen Sendung.
Achso, ja. Können wir jetzt machen, können wir jetzt langsam.
Ja, genau. Dass an dieser Stelle ich es so mache, dass ich mir verschiedene Profile im Browser angelegt habe. Also ich habe beim Firefox diese Funktionalität schon etliche Zeit, also etliche Jahre genutzt und verwende Profile und habe bei den Profilen eben mir auch ein Profil für Matrix eingerichtet.
Okay.
Indem ich dann im Prinzip den ganz normalen Webclient laufen habe und damit arbeite.
Ja.
Weil dieses Riot, also dieser Webclient, ist der einzige, der im Prinzip so dieses ganze Matrix-Paket aktuell unterstützt. Also ich habe noch kein Konsolenprogramm gefunden, was Verschlüsselung kann.
Das stimmt. Ja, na gut, dann kann man ja sozusagen mal überleiten
zu
nach der ganzen Vorrede. weil wir wollten uns halt so ein bisschen über Browser-Plugins oder Browser-Benutzung unterhalten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Browser im Allgemeinen oder Firefox im Speziellen?
Das ist die Frage ist interessant, weil es ja so ist, dass Firefox mit dieser ominösen Version 58, dem Quantum, ja auch viele alte Sachen, viele alte Add-ons kaputt gemacht hat, weil es die Schnittstellen umgestellt hat und sich auf diese Web-Extension mit konzentriert. Und das ist eine Schnittstelle, die besitzt auch zum Beispiel Chrome und ich glaube auch der Safari. Also beim Safari bin ich mir jetzt ganz so sicher, auf alle Fälle. Es ist so, dass sehr viele Apps, also ja, Erweiterungen, diese Add-ons für den Firefox und den Chrome existieren, sodass es oftmals egal ist, wovon wir gerade hier sprechen, die Erweiterungen gibt es für beide Browser. Wenn es so um Spezialitäten geht, wie Einstellungen oder sowas, das kann ich jetzt wiederum als massiver Firefox-Nutzer nur für den Firefox sagen. Da ist es, weiß ich nicht, wie es mit dem Chrome ist, aber ich nehme an, dass es da auch entsprechende Anpassungen gibt.
Ja, also sozusagen, wenn wir jetzt von Browsern reden, meinen wir in der Regel Firefox, es sei denn, wir sagen was anderes dazu.
Ja, sagen wir es mal so. Firefox, probiert ruhig den Chrome aus. Womit ich in dem Dings nicht so bei dem Edge, also das, den habe ich nur teilweise verwendet. Der hat ja schon einige Sachen technisch auf alle Fälle verbessert, aber eben auch beim Edge könnte es sein, dass da auch diese Web-Extension reingekommen ist.
Okay.
Das weiß ich nicht genau. Also da ist eventuell von Microsoft vielleicht auch mal ein bisschen was Gutes mit zu erwarten oder ist gekommen. Jedoch dazu kann ich jetzt gar keine, weil als Linux-Nutzer.
Ja. Aber du hattest ja gesagt, also das, ich sag mal, wenn ich jetzt meinen Betriebssystem neu installiere und Browser neu installiere, also vielleicht Firefox dabei oder ich installiere mir den halt, klick den an, dann öffnet er sich und dann gebe ich halt die URL ein und dann geht's los. Das ist sozusagen vielleicht das Standardverhalten.
Ja.
Jetzt hast du sozusagen als ersten Schritt gesagt, du legst dir Profile an.
Genau.
Also das ist sozusagen die Frage, die wir, also ist auch unter Windows, ist es halt so, dass ich da irgendwie in der Regel eine Shell auf, in Linux mache ich eine Shell auf, gebe Firefox-P ein, also Leerzeichen -P, dann geht der so Profile-Manager auf und dann sagst du hier, klick, neues Profil anlegen, gebe dem Namen und dann kann ich loslegen. Mhm. Oder dann später kann ich auch sagen, Firefox-P, Profilname und dann startet halt mit dem Profil. hin und wieder bin ich mit Windows-Nutzern unterwegs und versuche dann zu erzählen, hier, dass ich ja mit Profilen arbeite. Mhm. Und die erste Frage, die ich wirklich gestellt bekomme, ist, wie mache ich denn das unter Windows? Und da stehe ich jedes Mal davor und sage, ich kein Windows. Es geht bestimmt. Also kannst du mir sagen, wie das unter Windows geht?
Also ich würde sagen, auf das Firefox-Symbol in den Startprogramm rechtsklick. Und dort Eigenschaften, genau. Und da ist dann dieses Ziel. Genau. Und hinter dieses Ziel müsste man ein großes Minus P schreiben können.
Minus P oder Backslash P oder irgend sowas?
Nee, genau. Minus P.
Ah. Achso, geht hier nicht.
Ja, genau.
Achso, nee, das ist. Ach nee.
Naja. So.
Oh, okay.
Warte mal, ich
drücke. Okay, gibt es die
Okay-Liste? Ach ja, okay. Mach es einfach mal hier abbrechen und mach einfach eine Kopie. Das ist auch das Sinnvollste, dass man den Original-Firefox sich behält und macht nochmal eine Kopie dieses Links.
Wo ist denn das? Ach hier, kopieren das.
Genau, kopieren und dann wieder Rechtsklick einfügen. So,
also wir haben
wir jetzt unseren eigenen Firefox. Verknüpfung und da können wir jetzt an diese ein Minus P dran schreiben und wenn wir das jetzt klicken,
ja, geht der Profilmanager
dann auf. Geht dieser Profilmanager auf. Was ich allerdings da an der Stelle auch sagen würde, oder anders, ich habe es bei mir halt schön geregelt über ein Shell-Skript. Ich rufe letztendlich nur...
Unter Windows?
Nee, unter Windows nicht. Unter Windows würde ich dann auch anfangen, würde mir ein Batch-Skript schreiben.
Okay. Aber was ist in deinem Shell-Skript dann drin?
Dass ich im Prinzip in dem Shell-Skript nachgucke, existiert ein Profilname mit dem ersten Parameter, den ich übergebe. Wenn ja, dann packe automatisch minus P Profilname minus no remote dran. Damit ich mir, wenn ich aufrufe FF Matrix, dass er automatisch das Matrix-Profil öffnet, ohne mit dem anderen in Konflikt zu geraten.
Okay. An was ist, wenn du Matrix und
eine URL.
Meerjungfrau
genau.
Hast.
Dann würde er ganz normal Firefox Meerjungfrau aufrufen. Der Firefox.
Nee, aber wenn du sozusagen, so wie ich dich verstanden habe, gibst du da auf der Shell ein FFM oder sowas.
Na, FF, Leerzeichen,
oder den, Matrix. Oder wirklich den Namen des Profils.
Den Namen des Profils.
Ah, okay. Ich dachte, dass du sozusagen jetzt erstmal in deinem Skript nochmal guckst, was für Profile hast du und guckst, was am besten matcht und öffnest das dann?
Nee. Ah, okay. Nee. Ich nehme, also wenn, dann gebe ich da schon FF Matrix okay. Oder FF Bank habe ich auch noch. Und noch die, also noch andere. FF FB Facebook.
Okay.
Oder FF
TW Twitter.
Ja, genau. Sowas.
Aber könntest du jetzt, also das ist noch eine Frage, die mir jetzt einfiel, dir quasi alle Profilnamen listen lassen?
Ja, kannst du auch machen.
Weil dann das
die stehen in einer Datei, beziehungsweise das ist noch einfacher, die Profilnamen sind eigentlich in der also wenn man es nicht irgendwie speziell macht, sind die Teil des Namens in dem Verzeichnis .mozilla Firefox.
Ja, okay.
Danach gehe ich ganz einfach.
Nee, weil ich überlege gerade, ob man sich nicht irgendwie das, also weil ich, wenn ich dran denke, die Liste meiner Profile ist vergleichsweise lang.
Ja.
Und also wenn man jetzt das mit dieser Idee mit dem Shell-Skript ein bisschen verfolgt, also da können wir wirklich sagen FF, Leerzeichen, M, Tab und dann fragst du deine ZSH.
Genau.
Kannst du das nicht vervollständigen? Ja. Entweder das oder du schreibst ein Skript, wo du sagst, okay, ist es eindeutig? Das M gibt zwar nur Matrix, dann mach Matrix hin und dann führ das aus. Oder gib mir vielleicht so eine Art Menü, wo du fragst, willst du Matrix oder Meerjungfrau machen? Oder
ja, genau.
Nimmst halt den erstbesten Match oder keine Ahnung was. Also das wäre jetzt auch noch so eine...
Könnte man auch machen. Bräuchte man nur reinprogrammieren. Es ist, letztendlich stehen diese ganzen Profilnamen in der profiles.ini, glaube ich.
Okay.
Die ist in diesem Firefox-Verzeichnis mit drin. Also in .mozilla Firefox müsste es ein profiles.ini geben und dort ist jeweils die Zuordnung Name zu Verzeichnis. Das ist auch im Prinzip immer der Ort, wo man was reparieren kann, wenn die...
Ah, hier.
Wenn irgendwas mit diesen Profilen kaputt ist, das habe ich auch schon mal gehabt.
Stimmt.
Und mindestens darüber, und das ist ja auch eine Textdatei, die sich relativ gut auseinandernehmen lässt, ja. Also mit ein bisschen SED drauf rumgehackt und da hat man die Liste der Namen. Und das lässt sich in der ZSH verfüttern, beziehungsweise bei einer ZSH würde ich das nicht mehr unbedingt mit SED machen, sondern mit ZSH-Mitteln. Und dann kannst du da theoretisch deine Tab Completion damit bauen.
Weil das wäre jetzt nochmal so eine kleine Verbesserung vielleicht.
Na, genau. Und das Einzige, was eben an Logik in diesem Skript drin steckt, wenn es ein Name eines Profils ist, dann packe noch diese Zusatzparameter dran, dieses No Remote und okay. P, weil die notwendig sind. Sonst sagt der Firefox, ich habe ja eine Instanz, ich mache das da drin auf.
Aber was passiert, wenn du jetzt verschiedene Instanzen aufhast? Sagen wir drei verschiedene Profile und du gibst jetzt ff.www.radio.okj.de ein.
Genau.
Also in welcher Instanz öffnet der jetzt den OKJ?
Es passiert immer nur in dieser einen Hauptinstanz. Sobald du einmal sagst No Remote, macht er eben auch keine Remote-Schnittstelle auf.
Okay, ja.
Du kannst also diese anderen Instanzen nie erreichen.
Erreichen, okay. Stimmt, ja.
Das ist jetzt mein Wissen. Ich weiß nicht, ob es eventuell doch irgendwie geht, dass man dem Firefox... Also es würde mindestens gehen, dass man bei dem Firefox mit der Home-Variable viel rumspielt. Das ist das, was ich auch oft mache, wenn ich mal schnell einen Firefox brauche. Dann verbiege ich einfach meinen Home nach Temp und sage, Firefox, mach mal. Und dann kann Firefox nämlich, lebt er wie in einer neuen Welt. Aber grundsätzlich es könnte auch grundsätzlich einen anderen Weg geben, wie man diese solchen Instanzen erreicht. Aber das kann ich nicht so wirklich sagen, weil ich es bisher auch nicht genutzt habe, weil ich eben diese Profile so als Nutzen ist einfach, dass ich innerhalb dieser Profile ganz spezielle Aufgaben erledige. Richtig. Also wie ich vorhin gesagt hatte, wie zum Beispiel die Bank. Ich habe ein Profil für die Bank und da ist nur die eine einzige Webseite, die ich dort aufrufe. Und dementsprechend will ich auch nicht von extern irgendwie drauf zugreifen und ja.
Genau. Okay, also das ist ja auch der wichtige Punkt, dass du sozusagen Aufgaben trennst, also separierst. Und also das ist ja auch mein Hintergrund, dass, also gerade auch bei der Bank zum Beispiel, ich habe vielleicht ein normales Surfprofil, wo ich auch mal auf irgendwelche ukrainischen Halbweltseiten surfe zum Beispiel. Und wenn da die mir irgendwie auf meinen Rechner drauf spielen oder auf dieses, dann ist meine Annahme, dass das halt nur das Profil betrifft. Und dass ich trotzdem noch mein Bankprofil vielleicht nutzen kann und dann von diesem, also kein Probleme mit dem gehackten Profil habe.
Genau.
Und das ist also wirklich sozusagen Aufgabentrennung für mich. Oder was für mich eben auch so ein, also nochmal vielleicht ein bisschen anders ist, ist Facebook. Weil Facebook nutze ich ausschließlich über einen Tor-Browser. Also sozusagen, wenn ich mich einlogge und ich logge mich ansonsten nie irgendwo anders ein. Das heißt sozusagen, alle anderen Facebook Klicks, die ich eventuell mache, mache ich als sagen wir mal, anonymer, nicht angemeldeter Nutzer. Und das will ich halt also auch gerade bei Facebook und bei anderen solchen datensammelnden Organen dann auch wirklich ganz stark trennen.
Und für mich ist auch einfach mit der Hintergrund, dass ich innerhalb dieser Profile verschiedene Add-ons installieren kann. Oder auch, wer im Prinzip weiter reingeht, kann man auch über die About-Config verschiedene Einstellungen ändern. Das sind auch so ein paar Sachen, die man anpassen kann und mit denen man im Prinzip diese eine Instanz kaputt machen kann. Ja. Sprich im Prinzip, da funktioniert dann kein Video-Streaming und kein dieses und kein jenes. Das brauche ich aber bei meiner Bank nicht. Genau. Bei meiner Bank sind die Aufgaben sehr klar definiert. Da will ich reingehen und Kohle haben.
Richtig.
Also haben.
Ich dachte, also dafür gehe ich immer arbeiten. Gehst du so mit so einem 7,62 mm Abhebapparat zu deiner Bank oder wie sieht das aus?
Ich habe das mittlerweile völlig digitalisiert. Also ich habe da so einen geheimen Schlüssel. Den muss ich in ein bestimmtes Feld eingeben, hinten dran eben insert into irgendwie und daraufhin habe ich dann...
Ah, okay, alles klar. Dann fließt das Geld quasi wie so von allein.
Richtig.
Verstehe.
Und dadurch, dass die Aufgaben innerhalb eines Profils auch mit einfach eingeschränkt sind, kann man da auch teilweise Konfigurationseinstellungen machen, die einem für das normale Surfprofil hinderlich sind.
Ja, Genau, und hast du da noch, also jetzt, wenn man an deine Bank denkt, noch spezielle Einschränkungen gemacht, was das betrifft? Also sagst du meinetwegen gar keine Plugins laden oder ein Plugin, was nur den Besuch der Bankseite erlaubt oder
Genau, also es gibt ja jetzt nur noch diese Add-ons, also wie zum Beispiel dieser ganze Java-Kram und sowas, das ist ja alles mit dem Firefox Quantum gestorben. Von daher, ich habe im Prinzip in dieser Instanz habe ich mir bestimmte Add-ons halt eingerichtet, angefangen im Prinzip bei mir mit NoScript oder uBlock Origin. Und wo ich dann im Prinzip Freigaben nur für meine Bankseite gemacht habe. Also ich akzeptiere im Prinzip JavaScript von meiner Bank, aber von keinem anderen.
Drin, ja.
Das ist natürlich im wiederum, ich verwende ja auch NoScript in den normalen Profil. Und dort über die Zeit hin habe ich so viel an temporären Sachen immer wieder erlaubt. Und das beginnt bei google.com und bei gstatic und allem möglichen Kram, was man auf einigen Seiten aktivieren muss, weil man sonst kaum was machen kann. Und dennoch möchte ich parallel einfach nicht, dass ich, wenn ich die Bank öffnen würde, dass das dann plötzlich auch mit möglich ist, auch im Rahmen der Bankseite.
Was mir jetzt gerade noch so einfällt, also ich meine, du hast jetzt schon Plugins und also Einstellungen angesprochen. Also wenn ich ein neues Profil anlege, mache ich eigentlich das genau wie hier, dass ich sage hier Profilmanager auf, neues Profil. Und das fängt aber quasi bei so einem Standard 0815. Also gibt es oder weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt, so eine Art Vorprofil zu definieren, von dem ich dann sozusagen ableiten kann. Also da sind meinetwegen schon, ist meinetwegen NoScript vorinstalliert, uBlock Origin vorinstalliert, da ist irgendwie Do Not Track angeklickt und da ist irgendwie ein Proxy ins voreingestellt und sowas. Also, und da, also das nehme ich sozusagen als mein Mutterprofil und sage, das mach mir davon bitte ein neues Profil und dann installiere ich vielleicht nochmal irgendwie, irgendwas anderes nach. Also das auf die Idee bin ich jetzt gerade erst gekommen, muss ich sagen. Also das
Also grundsätzlich, diese Profile sind ja nur Verzeichnisse. Die könnte man im Prinzip kopieren, sich im Prinzip so ein Basisprofil anlegen, dieses dann im Verzeichnis kopieren. Ich wollte nämlich gerade gucken, ob im Profilmanager gibt es nur ein Umbenennen und in dem Sinne Löschen, aber leider kein Kopieren.
Ja, ich meine, aber es ist ja jetzt, also mit dem ein einfaches Kopieren des Verzeichnisses ist ja nicht getan, sondern du musst ja in der Profiles-Ini noch einen Eintrag machen, mindestens. Keine Ahnung, ob es dann noch was anderes, also du musst auf alle Fälle, also wenn du das Default-Profil kopierst, reicht das ja auch nicht aus, sondern du musst diese komischen, diese Zufallszahlen, die es am Anfang vom Dateinamen gibt, vermutlich auch ändern.
Also, nee. Also du musst nur einen anderen Namen finden, diese Zufallszahlen ist nur diese Zuordnung für diesen Verzeichnisnamen, das ist in dieser Profiles-Ini gemacht.
Okay.
Also da kann auch ganz ist eigentlich und das also ich vermute, das wird von früher kommen aus den Anfangszeiten, dass da dieser Zufallszahlenkram dran ist, aber das kann man auch weglassen. Theoretisch könnte das auch nur Default sein oder nur der reine Name oder die könnten auch 1 2 3 4 5 durchnummerieren und die Zuordnung passiert dann im in dieser Profiles in die Aber grundsätzlich, was ich auch noch nutze, ist die Add-ons des Betriebssystems. Also ich habe über das Debian bei mir diverse Pakete einfach installiert. Also es gibt auch Pakete xul-ext- und dann NoScript gibt's, uBlock Origin gibt's und verschiedene andere. Und da würde ich schon so ein paar Plugins Add-ons mit installieren.
Okay.
Genau. Aber so wie du es jetzt, dass man so ein Basisprofil hat, was man da ist mir nichts bekannt, wie man das oder dass Firefox das unterstützt.
Ja. Weil das ist, würde ich jetzt erstmal schön erachten. Also auch gerade, ich habe viel, sozusagen auch meinetwegen jetzt, wenn ich mit irgendwelchen Firmen zusammenarbeite, habe ich meistens sozusagen ein Firmenprofil. Also sozusagen. Keine Ahnung, Radio OKJ ist mein Kunde. Dann hätte ich sozusagen im Browser ein Radio OKJ-Profil, wo ich sozusagen auf die diversen internen Systeme zugreife. Aber manchmal will ich halt auch sozusagen bräuchte ich eigentlich davon nochmal ein separates Profil, wo ich sage, hier muss ich mit den Einstellungen arbeiten und dann mit jenen Einstellungen und so weiter.
Genau.
Also so, dass ich das sagen könnte, quasi es gibt sozusagen das Haupt-Radio OKJ-Profil und dann brauche ich aber eins mit nochmal Einstellung, was ich quasi davon ableite und was aber, also wo ich jetzt nicht nochmal dieselben, ich meine, genau. Das mit dem Kopieren, das müsste ich, auf die Idee bin ich eigentlich schon reingekommen, ist völlig trivial, aber.
Aber das ist genau eine Anwendung, die habe ich früher im Conqueror gehabt. Das war so ein Browser, basierte auch auf Firefox, aber sehr an Emacs angelehnt von der ganzen Bedienung her. Und der hatte eine Konfigurationsdatei oder eine Startdatei, eben so eine INI-EL. Oder bei dem war es halt eine INI-JavaScript, also JS. Und da habe ich nämlich die Profile konfiguriert. Also da habe ich nur einen Parameter hinzugepackt an den Conqueror und habe dann entsprechend die Einstellungen geladen. Also da habe ich im Prinzip den Browser entsprechend initialisiert. Okay. So wie ich es zum Beispiel eben auch beim Emacs mache, wenn ich als Root mein Emacs aufrufe, initialisiere ich den anders, als ich den als Benutzer initialisiere. Eine derartige Funktionalität habe ich aktuell nur noch über den, jetzt fällt mir die Erweiterung nicht ein.
Erweiterung?
Keysnail. Das ist im Prinzip diese Emacs-Erweiterung oder wo es ein bisschen Emacs-ähnlich noch wird im normalen Firefox, aber die funktioniert eben auch nicht mehr im aktuellen System, also im mit dem aktuellen Firefox-Quantum. Das da, und dafür habe ich leider auch noch keinen Ersatz gefunden.
Okay.
Genau. Ja, aber grundsätzlich diese Profile, also es gibt verschiedene Sachen, wofür sie einfach hilfreich sind, wo man damit arbeiten kann, aber es kommt mittlerweile im Firefox ist in einer Version, oh mein Gott, es könnte nämlich in der 56 oder sowas gewesen sein, oder vielleicht auch schon eher, ist ein System hinzugekommen, Container. Das finde ich auch sehr interessant und es kann sein, dass diese Profile auch über die Zeit hin absterben werden, denn, also ich will jetzt keine irgendwie Panik verbreiten oder sowas, wer man möge mal im Firefox About, Doppelpunkt About aufrufen und da sieht man im Prinzip, was es alles für Abouts gibt. Ja. Und da ist mir im Prinzip aufgefallen, es gibt auch ein About Profile und interessanterweise werden da sämtliche Profile aufgelistet. Also aus der regulären Instanz heraus kann offensichtlich auch auf andere Profile zugegriffen werden. Also so megamäßig super sind die auch nicht gegeneinander isoliert, aber umgekehrt, es ist ein Programm. Also ja, wer im Prinzip so weit sich durchgegraben hat und auf der Ebene des Prozesses ist, der hat wesentlich mehr an Angriffsmöglichkeiten oder an Chancen weiterzukommen.
Ja, ich meine, wenn man das jetzt wirklich weitertreiben wollte, du kannst, es gibt echt ein echtes Sandboxing für Firefox und auch für verschiedene andere Programme. Also da, da müsste, also wenn man es jetzt wirklich sozusagen den Schritt gehen will, den ich vorhin beschrieben habe, da müsste man dann halt über diverse Sandboxen nachdenken. Und es geht aber auch, also naja, ich ertappe mich immer, dass ich sage, relativ easy. Ich meine, es ist schon einiger Aufwand, das zu machen, aber es geht eigentlich. Aber ich weiß nicht, wenn man jetzt sozusagen an einen normalen Durchschnitts-Linux-Nutzer denkt oder an einen jemanden, der gar kein Linux benutzt, ist es vielleicht schon gar nicht mehr so easy. Also deswegen, ich sag immer relativ häufig relativ easy, weil es eigentlich auch für mich relativ einfach anfühlt. Und manchmal, wenn ich Zeit habe und mich mal also mit Leuten zusammensetzen kann, die jetzt nie unbedingt die Ahnung haben, dann frage ich manchmal, macht man das und das oder machen wir dies und jenes und dann stelle ich erstmal fest, was die, also wie zeitig die schon scheitern. Also wo, ich meine, ich arbeite mich relativ weit vor und scheitere manchmal auch dann an irgendeiner Sache und denke, oh Scheiße, ist wirklich schwer. Aber da stelle ich erstmal fest, wie zeitig andere auch scheitern an so einem Problem. Und dann, das ist für mich so das Regulativ, wo ich denke, okay, für dich ist es vielleicht relativ easy, aber eigentlich für alle anderen vielleicht doch nie wirklich.
Ja, also das erlebe ich auch schon immer mit so ein bisschen auf der Kommandozeile rumarbeiten und dort Shell-Skripte schreiben oder sowas.
Ja.
Schwierig zu sagen. Womit ich mir mal Chancen, also gute Chancen ausgemalt habe, ist AppArmor. Darüber so ein Gefangennehmen von Prozessen, das im Prinzip on the fly.
Aber AppArmor, da kannst du ja sozusagen den Prozess an sich einsperren, aber sozusagen wenn der Firefox jetzt wieder querschlägt und sozusagen wieder versucht, das ein anderes Profil auszulesen, würde es trotzdem gehen.
Nee, nee? Über AppArmor kannst du ihn einschränken, auf welche Dateien er zugreifen kann. Du kannst im Prinzip Pfade markieren, die erlaubt sind und welche nicht.
Na gut, aber ich sag mal, ein Firefox selber, also da müsstest du sozusagen verschiedene Firefoxe starten?
Das mache ich ja. Das passiert ja mit -p irgendwas, starte ich ja sowieso.
Ach so, gut, den dann hast du sozusagen für jeden einen...
Für jedes Profil habe ich einen eigenen Prozess.
Ja. Nee, aber du musst ja jeden Prozess dann mit dem eigenen AppArmor-Profil starten.
Genau. Und da habe ich dann irgendwann aufgehört, danach zu suchen oder da zu basteln.
Ja, ja.
Aber das ist das, wo ich mir noch den meisten Erfolg verspreche. Dass man an der Stelle mit dem Aufruf des Firefox vorne dran sagt, AppArmor, ich weiß nicht mehr genau, mit was der Befehl war, aber ich starte jetzt genau dieses AppArmor-Profil. Und dementsprechend kann der Firefox auch nur auf dieses eine Profilverzeichnis zugreifen.
Ich meine, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt bewusst auf irgendwelche kritischen Seiten gehe, wo ich jetzt schon von vornherein der Meinung bin, da wäre ich gehackt und so weiter, also da habe ich in der Regel eine virtuelle Maschine, die ich einfach blanko starte, wo ich dann starte ich halt einen Firefox oder irgendeinen anderen Browser und mache irgendwelche Aktionen und dann, wenn ich fertig bin, schmeiße ich das Profil einfach weg. Dann ist
die komplette Maschine.
Ja, genau. Also genau, das ist der Rechner einfach entsorgt. und das ist dann eher praktikabel als jetzt mit Profilen. Also deswegen, es sollte von Beispiel sein, aber eigentlich ist es kein wirklich gutes, sinnvolles, praktisches Beispiel. Also wenn man jetzt irgendeine Angst vor Angriffen hätte, das nur über Profile zu machen. Also je nachdem, was du für ein Angreifer auf der Gegenseite hast.
Dennoch, ich weiß nicht, ich glaube auch im Rahmen der Sendung hatten wir uns schon mal über diese Problematik unterhalten, dass so einige Angriffe mit diesem Drive-By, also du gehst auf eine Webseite, da wird automatisch ein Download gestartet und du kriegst irgendwas untergeworfen oder sowas. Also ich hätte auch ein besseres Gefühl, wenn schon dieser Standard-Firefox etwas mehr kastriert wäre und nicht mehr frei im System herumwandern kann.
Genau, aber jetzt haben wir sozusagen jetzt über Profile unterhalten. Also du hast sozusagen jetzt erstmal Profile angelegt oder wir haben jetzt versucht, Profile anzulegen, die auf verschiedene Art und Weise angestartet und konfiguriert.
Genau.
Aber dennoch, also auch wenn du jetzt drei Profile hast, sind das ja erstmal alles drei Standard-Firefox-Profile. Und worauf du hinaus willst, ist ja eigentlich, dass man die jetzt nochmal ein bisschen feiner justieren und einstellen kann, beziehungsweise auch vielleicht Funktionalitäten erweitern kann.
Ja, bis dahin, dass ich auch unterschiedliche Firefox-Profile für unterschiedliche Versionen nutze. Ich habe zum Beispiel bei mir auch den FFDev für die Entwicklung.
Also den Nightly oder?
Nee, es gibt diesen Firefox für Development. Also es ist speziell eine Version, da sind die Entwicklertools ausgebauter oder sowas. Und unter anderem aber auch Nightly, also wo ich in Firefox Nightly mal und wenn ich im Firefox mal irgendein Problem habe, nachgucken kann, wie sieht's da aus. Also das lässt sich zum Beispiel auch über diese Profilsache steuern, denn nachdem man irgendwas mit einem Nightly, also sein Standardprofil mit einem Nightly aufrufen und hinterher mit dem eigentlichen Browser weitermachen, ist nicht unter Umständen ratsam. Da kann man sich auch etliches zerschroten.
Okay.
Genau. Für mich ist aber diese Nutzung dieser Profile relativ eingeschränkt. Also ich persönlich muss sagen, ich habe vielleicht fünf Profile, sag ich jetzt mal. Eben den Nightly, den Dev, die Bank für Facebook, für Twitter hatte ich mal angefangen. Das mache ich jetzt über die Container. Noch andere Profile. Genau. Und
also ich habe gerade gesucht, ich habe auf dem Rechner hier 24 Profile.
Aha.
Aber das ist, ja.
Ja, nee, wie du im Prinzip das Ganze strukturierst, das ist ja jetzt auch nur unsererseits ein Vorschlag an euch draußen, wie ihr mit dem Firefox umgehen könntet. Und manch einem ist genau so eine Arbeitsweise vielleicht auch hilfreich. Und ein anderer sagt einfach, brauche ich nicht, ergibt sich nicht die Notwendigkeit. Ein paar Sachen an der Stelle können wir nämlich oder kann ich auf verschiedene Einstellungen hinweisen. Warte mal, jetzt muss ich mal hier ein bisschen. Genau, in dieser About Config gibt es nämlich zum Beispiel sowas, dass man dieses WebRTC deaktiviert. Oder ich habe bei mir auch ein Add-on, ein Profil, in dem ich den User Agent mit anders eingestellt habe. und so weiter. Mhm. Also ich nutze dafür jetzt nicht direkt in eine Erweiterung, sondern ich habe das in einem Profil zum Beispiel umgestellt. Und wer im Prinzip diese About Config kennt, da gibt es sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten.
Also das heißt, du hast sozusagen, also User Agent heißt sozusagen, du gehst zu einer Webseite und sagt dann nicht mehr, ich bin der Firefox, sondern ich bin Internet Explorer. Genau. Das hast du aber nur bei einem Profil gemacht.
Das habe ich bei einem Profil gemacht, weil ich innerhalb dieses Profils, also weil ich in dem Profil auf eine Webseite zugreifen muss, die...
Die nur Internet Explorer
reinlassen
oder sowas. Ja,
genau, richtig.
Also irgendwelche Browserweichen dann.
Ja, genau. Hm.
Aber es gab früher auch so eine Erweiterung, wo du diesen User Agent quasi einfach auswählen kann. Ich kann sagen, ich bin im Opera heute, morgen Internet Explorer und jetzt bin ich mal wieder Firefox und dann bin ich Chrome oder W3M.
Genau.
Und halt noch Version und
so. Ja, aber nicht nur das, dass ich im Prinzip ich sage, ich bin jetzt der und der, sondern ich habe letztens mit einer Erweiterung gespielt, aber das war jedenfalls von Chrome, da weiß ich nicht mehr den Namen, da war es sogar so, da konnte man im Prinzip das URL-spezifisch machen. Da habe ich im Prinzip gesagt, auf dieser Webseite sage, ich bin der und der. Da war dieser Hintergrund, dass bei also mindestens bei einer großen Zeitschrift, bei einer großen Wochenzeitung und wenn man sich als ein Crawler ausweist, also als Googlebot oder eben.
Achso, da hast du die Artikel lesen können.
Genau.
Ja. Ja, genau.
Plötzlich die Artikel freilesen, weil man im Prinzip nur gesagt hat, hey, hier, ich bin Kumpane von.
Genau, Wahnsinn.
Ja. Und passend dazu habe ich aber auch noch eine Erweiterung gefunden, die das ähnlich macht für den Referrer. Es war eine Erweiterung im Prinzip, die für eben eine URL, also für
kommt von Google und...
Genau, wo man im Prinzip bei einer Regionalzeitung sagt...
Die mit O beginnt und Z endet nicht an.
sagen könnte, teile bitte diese Seite immer mit, ich komme gerade von Google.
Richtig, ja.
Woraufhin irgendwie diese Zeitung meint, oh, interessant, der Benutzer ist wichtig, wir müssen ihm was geben. Und so gab es auch was, oder gibt es.
Ja.
Und da sind diese Add-ons mit interessant.
Genau, also da kann man also an sich schon mal die Funktionalität entsprechend erweitern, also das
genau.
Gerade bei sowas wie was wie diesen Zeitungsseiten, dass solche Modelle fahren, das ist interessant oder verschiedene andere Sachen. Also es gab auch mal so eine, also gibt vielleicht auch noch bei YouTube dieses Geo-Blocking vielleicht nicht, aber sie versuchen quasi bei manchen Videos zu erkennen, ob du aus Deutschland kommst und dann sagt halt hier in Deutschland die GEMA, das darfst du nicht angucken zum Beispiel. Oder jemand anderes sagt, du darfst es in Deutschland nicht angucken oder in England nicht angucken oder in irgendeinem anderen Land und da gab es dann halt auch so Plugins für den Browser, wo du sagen kannst, okay, wenn ich jetzt auf YouTube gehe, dann gaukelt dir mal vor, dass du aus den USA kommst oder aus Hongkong oder aus Kanada oder sonst wo. Und dann kannst du halt das Video trotzdem angucken.
Ja, genau.
Allerdings ist dann hier bei YouTube war es so, dass die dann selber von sich aus eben dann wieder nachgesteuert haben und dann versucht haben, so eine Art Plugin, also sowas das auch zu erkennen. Man haben dir das, also sie können dann nicht mehr genau sagen, dass du aus Deutschland kommst, aber es war klar, dass du irgendeine so Verschleierungstaktik anwendest und haben sie das Video trotzdem nicht angezeigt.
Ah. Also das kenne ich wiederum, dass das funktioniert hat, aber ich selber habe es nicht genutzt. Ich habe das nur bei jemand anders eingerichtet gehabt und da habe ich keine Klacken gehört.
Okay. Aber das kann auch sein, ich weiß auch nicht mehr, wie dieses Plugin hieß. Das war letztlich, also das Plugin, an das ich mich erinnere, das hat so nach offenen Proxys gesucht und hat quasi einfach sozusagen die Proxy-Einstellung des Browsers geändert. Und du siehst aber ja trotzdem als YouTube, dass du meinetwegen mit deutschen Spracheinstellungen kommst oder dass du, vielleicht hast du auch einen YouTube-Cookie gehabt, wo du stand, dass
du... Oder du meldest dich an bei YouTube mit deinem Account.
Ja, was auch immer, ich weiß nicht mehr, also auf jeden Fall ging das halt bei den diversen Neon. Was gerade bei YouTube bei mir immer funktioniert, ist YouTube DL. Also das ist auch so eine Linux-Software. Genau, da sage ich einfach die YouTube-URL oder irgendeine andere URL. Also das YouTube geht, also es geht für Vimeo noch und für, keine Ahnung, Spiegel Online und Soundcloud und was weiß ich.
ARD Mediathek.
Richtig, also gibt man einfach den Link ein und das sucht sich quasi das Video, diesen Video-Link raus, lädt das Video runter und dann kann man es halt lokal angucken.
Ja.
Und das funktioniert bei mir bisher bei YouTube, also bei allen YouTube-Videos, die ich so versucht habe anzugucken, problemlos. Ja. Also manchmal, also wenn es nicht funktioniert, liegt das eher daran, dass meine Version zu alt ist, dass die irgendwie, dass man, da muss ich halt die Version updaten und dann läuft es wieder.
Ja. Genau, also das als ein externes Programm, YouTube DL ist wirklich hilfreich für ganz viele, ja ich sag mal, derartige Video- oder Musikbibliotheken,
genau.
Um sich dort, weil man wirklich auch manchmal einfach sich das Lied oder das Video runterladen möchte und in einer WLAN-freien Zone gucken will.
Also im ICE zum Beispiel.
Ja, ach ja, genau solche Sachen. Ja, aber es ist ja auch, man hat nicht überall im Prinzip immer den kostenfreien, super Internetzugang zur Verfügung. Und daher möchte man vielleicht auch sich die Offline-Version erstellen oder laden. Richtig.
Was nützt du denn sonst noch so alles?
Nee, ich wollte jetzt hier nochmal in der Liste durchspringen. Also mit diesen Firefox-Containern, das ist eine interessante Entwicklung. Die sind auch regulär im System, also in dem im normalen Firefox auch drin. Man braucht jetzt gar nicht mehr so richtig ein Add-on. Man aktiviert die in den Einstellungen. Und dann kann man auf so einer Webseite sagen, Rechtsklick, öffnen in Container. Und so ein Container isoliert im Prinzip, die Cookies bleiben innerhalb eines Containers die Browser-Historie bleibt innerhalb des Containers. Das heißt im Prinzip, man könnte solche Sachen wie, ich sag jetzt mal eben, Facebook gegen andere trennen. Oder eben Twitter und andere Sachen voneinander trennen. Genau. Hintergrund des Ganzen ist ja, was vielleicht jetzt so mit ja wissenswert ist, diese, wenn man, oder was im Prinzip so das große Problem mit dem Internet ist, wenn man auf irgendeine Webseite geht, werden viele verschiedene Ressourcen zusammengeladen. Also angefangen von Bildern oder JavaScript-Dateien, Schriften und also dass im Prinzip diese Webfonts, die es da gibt, dass die von einer anderen Quelle gezogen werden als der ursprünglichen Webseite. Und das bedeutet dann, dass man auch dem anderen Surfer diverse Informationen liefert. Mindestens, dass ich gerade wieder diese Sachen brauche. Aber das geht eigentlich auch in den Standardeinstellungen so weit, dass man den Referrer, also über diesen, der Referrer ist ja eine Methode, dass bei einem Seitenaufruf dem Surfer mitgeteilt wird, ey, dieser Seitenaufruf wurde von Seite so und so ausgelöst, also durch einen Klick auf der und der Seite oder durch ein Nachladen von Seite so und so. Ist wirklich hilfreich, wenn man in der Entwicklung ist und Fehler sucht. Aber ist natürlich auch ein echtes Problem, weil eben in der Regel die URL gibt ja schon mit Auskunft darüber, was ist Inhalt der Seite. Und wenn ich im Prinzip auf einer Seite bin und mich über, diverse Gesundheitsthemen informiere, dann wird auch hintenrum im Prinzip über den Facebook Daumen oder sowas, der da eingebunden ist oder über eben diese zum Beispiel Google-Schriften, was sehr, sehr, sehr beliebt ist oder auch bei YouTube, wenn ein YouTube-Video eingebunden ist, wird auch automatisch demjenigen dieses, wird eben von YouTube das Video abgerufen, um die Seite zu präsentieren und dadurch wird natürlich dann auch YouTube mitgeteilt, ich bin gerade auf Seite so und so unterwegs. Und das ist in der Masse ist das einfach die Datenquelle für diese ganzen Organisationen. Also wenn im Prinzip über Facebook und Google und Twitter oder sowas geschimpft wird, dann ist eigentlich nicht unbedingt dieses, was man da bei Facebook einträgt, sondern wahnsinnig interessant ist einfach, dadurch, dass sich Facebook und Google so gut im Netz verbreitet haben mit verschiedenen Diensten, wie die Leute sich durchs Internet bewegen, also was sie machen, wenn sie nicht auf deren Webseiten sind.
Ja. Also was ich da empfehlen kann, weil wir ja so bei Plugins sind, es gibt so ein Plugin, das heißt Collusion, also Kollusion. Und das zeichnet einfach lokal auf, was, also wenn man eine Webseite besucht, was es so noch an anderen Abrufen mitgibt. Und also das kann ich echt nur empfehlen, also wer von euch den Firefox benutzt, installiert mal dieses Collusion-Plugin mit dazu und startet das mal. Dann macht einfach alles das ganz normal, was ihr sonst auch im Browser macht. Irgendwie Webseiten besuchen, dies und das und jenes. Und also was man da feststellt, ist schon nach wenigen Minuten Surfen, dass der Browser sehr, sehr langsam wird, weil dieses Collusion so unglaublich zu rechnen hat, weil es da hunderte von Seiten gibt, die da quasi parallel abgerufen worden sind und der versucht das halt sozusagen so grafisch darzustellen und das erzeugt eigentlich eine ganze Rechenlast. Aber das sieht man schon, also wirklich nach wenigen Klicks, was da eigentlich im Hintergrund passiert und das meistens ist eben sozusagen, also es baut sich dann so eine spinnenartige Grafik auf, sozusagen am Rand sind die Seiten, die man so besucht hat und in der Mitte sitzen eben sowas wie Facebook, Google und so weiter, die quasi bei ihre Fäden in jede einzelne Seite mitziehen und natürlich bei jeder einzelnen Seite sehen, wann jemand drauf gewesen ist und wie er von A nach B gekommen ist und so weiter. Also dass diese ganzen Informationen liegen für die halt einfach dann auf der Hand und das, da wird es erstmal klar, was eigentlich wirklich so im Hintergrund passiert und wie die Spinne im Netz einfach da sitzen. Und das nutze ich auch gerne, wenn ich mal so Workshops mache oder Seminare, um mal zu zeigen, was da ist. Und wenn man dann eben so andere Tools installiert, wie was du schon gesagt hast, uBlock Origin und so weiter und so weiter, dann mache ich quasi, surfe ich dieselben Seiten nochmal und dann sieht man auch instantan den Effekt, dass dieses Spinnenverhalten einfach weg ist, sondern du hast dann einzelne Inseln von Seiten, die du besuchst und sozusagen dieses Wissen wird nicht mehr quer über alle verteilt.
Genau. Also das ist wirklich eine Sache, dass so wie die Webseiten heutzutage programmiert sind, also da ist, glaube ich, am meisten sind diese ganzen Webentwickler draußen zu schlagen. Und das fängt auch an bei Seiten zum Beispiel der hiesigen Stadt, dass die Quellen von Google einbinden, wenn man sich beim Gesundheitsamt über gewisse Sachen informiert. Und das sind verschiedene Sachen, das ist wahnsinnige Nachlässigkeit meiner Meinung nach bei der Erstellung der Seiten beziehungsweise beim Betrieb der Seiten, denn viele Sachen, die, wenn dann immer die Ausrede kommt, ja von Google brauchen wir aber die aktuellen Hin- und Her-Versionen, das stimmt nicht. Man kann genauso auch mit den Versionen arbeiten, die wirklich aktuell waren bei der Entwicklung, sprich die Ressourcen auch immer von seinem eigenen Server mit ausliefern und dort diese Sachen. Wer im Prinzip wirklich wissen möchte, wie es das Besucherverhalten ist, der kann auch einen eigenen Tracker nutzen und nicht einen der großen Zentralen. Das ist ja im Prinzip jedes Mal, wenn im Prinzip jemand rangeht und verwendet Google Analytics, dann liefert er nicht nur, dann holt nicht nur er sich die Informationen, sondern er liefert auch Google frei Haus die Informationen. Und eine Sache, was mir jetzt auch immer wieder im Rahmen dieser ganzen Facebook-Datenskandal-Debatte aufgefallen ist, es wird immer nur darüber diskutiert, dass die Informationen von den anderen missbraucht werden, dass sie weiterverkauft werden und so weiter. Es geht immer um dieses, was machen die mit den Daten? Aber das Grundübel ist, dass diese Daten als erstes überhaupt rausgehen. Das, wie Jens gerade beschrieben hatte, mit dieser Spinne im Netz, dass man überhaupt erstmal aus seinem Browser kontinuierlich diese Leute oder diese anderen Systeme füttert. Und was ich auch noch fatal finde, man macht sich davon auch abhängig, denn ich kann es jetzt nämlich nochmal genau, also im März war nämlich auch ein Ausfall von Google, von jQuery war es rum. jQuery hatte ein Problem mit dem SSL-Zertifikat, woraufhin auf x Millionen Seiten einfach das Licht aus war, weil diese eine blöde Sache nicht nachgezogen werden konnte. Und das ist jetzt im Sinne der Webentwickler, müssen die sich wirklich mal Gedanken darüber machen, was für ein halbgares Ding sie da ausliefern. Und mit einem sinnvollen Caching kann man auch sehr gut auf diese Ressourcen bei Google verzichten.
Ja. Also das ist auch generell so ein Ding, was ich auch allen immer wieder sage, wenn die sowas von jQuery.org oder sonst wo, egal was das ist, mit einbindet, man gibt auch die Kontrolle aus der Hand. Weißt du, das ist halt einfach. Also im SSL-Zertifikat ist das eine, aber lass den Programmierer dort ein bisschen bösartig sein, der baut irgendwas ein und dann ist es bei dir sofort mit da oder der macht irgendeine inkompatible Änderung und bei dir geht die Seite kaputt. Es gibt einfach so viele Probleme, die da entstehen können, wo man sagen kann, ich hab das doch lieber lokal bei mir mit einer getesteten Version. Genau. Und da weiß ich, das funktioniert so. Und dann kann ich eben auch sagen, okay, jQuery ist jetzt auf Version 0.8.15 gegangen. Dann mache ich einen Testlauf mit der neuen Version, läuft alles okay. Und dann geht es dann weiter bei mir.
Und genau, und wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich diesen Versionsschritt nicht mit.
Richtig.
Und bin ich auf Teufel komm raus oder ich komme morgens ins Büro und es Telefon klingelt, ja, genau. Weil bei Firma XY die Webseite nicht mehr funktioniert, weil eben zentral auf irgendeinem Server eine Aktualisierung erfolgt ist.
Ja. Es gibt irgendwie tausend gute Gründe, finde ich, das genau nicht zu machen. Also das genau nicht von einem fremden Server zu laden, sondern das lokal zu hosten. Ja. Und ich meine, die Dateigröße, kein Problem.
Genau, wenn es um diese JavaScript und Sachen geht, da wirklich nicht. Wo es anfängt, schwierig zu werden, ist die YouTube-Videos.
Mhm. Ja, ja.
Aber schwierig. Also da würde ich im Prinzip noch mal lange mit diskutieren.
Aber gerade bei YouTube gibt es dieses youtube-nocookie.com, wo man zumindest so ein bisschen datenschutzärmer das einsetzen kann. Ich meine, Google kriegt da immer noch Informationen und genug Informationen, aber zumindest ein bisschen was wird abgeschnitten.
Nicht nur das, sondern was mich an, was für der wahnsinnige Vorteil von diesem YouTube No Cookie ist, es wird dein Profil nicht verhauen. Google hat ja so einen super mega tollen Algorithmus da im Hintergrund, der aufgrund deiner gesehenen Videos dir irgendwelche Vorschläge macht. Und wenn du auf einer Seite irgendwo bist, dort ist ein Video eingeblendet, was dich eigentlich nicht wirklich interessiert, was nicht zu deinem Verhalten, dann versaust du dir im Prinzip damit den Google-Algorithmus.
Genau.
Und lauter solche Geschichten. Deswegen ist es auch sinnvoll, diese Einbindung mit diesem No-Cookie zu machen, damit der Google-Algorithmus sauber funktioniert. Also wir machen damit, also liebe Webentwickler, ihr macht ohne No-Cookie Google kaputt.
Genau.
Ja. Und also ist das sind vor allen Dingen mit solche Gründe, weswegen es auch sinnvoll ist, da mit ja anders damit umzugehen. Was wir jetzt eben angesprochen hatten, was ich auf alle Fälle jedem empfehle, ist dieses uBlock Origin. Das ist eine Erweiterung. Vor kurzem war dieses AdBlock Plus sehr groß in Medien, weil die verklagt wurden vom Springer Verlag wegen hin und her. Und deswegen haben die sehr gute, also hat der Springer Verlag gute Öffentlichkeitsarbeit geleistet für die. Das ist etwas witzig, aber ich persönlich finde den, persönlich finde eben das uBlock Origin besser, von dem, wie es diese Werbung und diverses rausfiltert. Also es ist nicht nur im Prinzip dieser Effekt dabei, dass es weniger Informationen im Netz verstreut, sondern es ist auch einfach, dass man weniger Inhalte lädt. Also im Prinzip, dass der Ladevorgang ist schneller abgeschlossen. Es flimmert und zappelt und flackert nicht überall rum. Beziehungsweise auch am Handy habe ich auch bei mir auf dem Handy den Firefox laufen und da habe ich auch das uBlock Origin drin und dort macht sich definitiv diese Datenmenge bemerkbar.
Ja.
Ja, also das ist eine Erweiterung, die sich auf alle Fälle lohnt. Und bei der ich auch keine großartigen Nachteile mit habe.
Es ist auch so, dass bei diesen ganzen Datenschutz-Plugins aus meiner Sicht mal auch, also diese Blocker auch mehrere hintereinander installieren kann und keine Schäden anrichtet damit. Bei Windows-Rechner gibt es ja Leute, die haben drei Antiviren-Scanner installiert, aber am Ende gar keiner wirklich richtig funktioniert, weil sie sich alle gegenseitig behindern. Und da, ich glaube, das ist das Problem, hast du hier aus meiner Sicht nicht. Sei denn, du hast da andere Ansichten.
Ja, es gibt nämlich bei diesem uBlock Origin gibt es noch ein irgendwas. Was ähnlich dem NoScript ist und die beiden harmonieren einfach nicht miteinander. Okay. Die versuchen sich gegenseitig einfach die Ressourcen. Also da muss man sich dann entscheiden, ob man das eine oder das andere will. Aber so alle frei kombinierbar, also alle diese solchen Add-ons, die irgendwas austauschen oder die in dem Sinne in den Datenverkehr eingreifen, harmonieren nicht miteinander. Und was ich im Prinzip noch mit benennen wollte, war Cookie Auto Delete. Das ist eine Erweiterung und zwar, oder das erste ist im Prinzip, das könnte man auch auf alle Fälle machen, in seinem Standard-Surf-Profil, in den Einstellungen gibt es diese Cookies an Drittanbieter Häkchen. Hm. Und den Haken unbedingt rausnehmen. Ich weiß nicht, warum das immer noch eine Standardeinstellung ist. Das sollte wirklich mal geändert werden und rausfliegen bei der Standardinstallation vom Firefox. Genau, aber nehmt einfach den Haken raus, da seid ihr im Prinzip schon mal etwas Lästiges los. Grundsätzlich ist es aber weiterhin so, dass ganz, ganz viele Cookies von fremden Seiten hinzukommen oder dass im Prinzip fast jede Seite, die man aufruft, drückt dann als erstes so ein Cookie in die Hand, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist. Ist meiner Meinung nach eher auf eine schlechte Programmierung zurückzuführen als auf irgendwie eine Notwendigkeit. Aber es ist eben der Fall und an der Stelle ist es so, dass dieses Cookie Auto Delete räumt regelmäßig auf. Man muss das nach der Installation muss man das noch aktivieren und in den Einstellungen kann man eben dann zum Beispiel auch noch aktivieren, dass es für die Container funktioniert und noch einiges anderes. Aber grundsätzlich, dass da aufgeräumt wird. Und wenn man im Prinzip den letzten Tab einer Seite schließt, dann noch 5 Sekunden danach habe ich bei mir eingestellt, werden die Cookies, der Local Storage und verschiedene andere Datenquellen, die im Prinzip existieren im Browser, werden gelöscht. Okay. Sodass wenn man die Seite ein weiteres Mal besucht, dass es im Prinzip neu ist. Bei diesem Cookie Auto Delete kann man aber auch so eine Freigabeliste pflegen, so eine Whitelist, wo man sagen kann, oh, bei Webseite XY, wenn ich mich anmelde, dann brauchen die ja den Cookie, dann ist der Cookie notwendig. Und von daher macht man da die Freigabe, hier Cookie bitte nicht löschen. Das merkt man dann über die Zeit hin, welche Seiten das wirklich betrifft und dann hat man die durch. Grundsätzlich wollte ich auch nochmal sagen, Cookies, auch wenn das immer wieder so dargestellt wird von allen Seiten, Cookies grundsätzlich sind nicht böse, Cookies sind gut. Cookies sind sogar sehr gut. Denn wir erinnern uns vielleicht noch alles so an Zeiten von Anfang 2000er rum, wo regelmäßig irgendwelche Session-Hijacking war, dass halt irgendjemanden die E-Mail-Session geklaut wurde, weil dessen URL entwendet wurde, auf welche Art und Weise auch immer, also meist über den Referrer. Und es gab früher diese Zeiten, wo in der URL oben hinter dem Fragezeichen so eine komische Nummer stand, so eine wilde Zeichenkombination. Und das war der Zugangscode zu meiner aktuellen Anmeldung. Genau. Und das war noch wesentlich anfälliger, dieses Spiel immer, als jetzt mit den Cookies.
Wobei, ich meine, das eine schließt ja das andere nicht aus. Du kannst deine Seite trotzdem so bauen, dass du so über diesen Parameter dein Passwort oder deine Session-ID übergibst und keine Cookies setzt, sondern dass du einfach sozusagen das in der URL, machst Session-ID ist gleich 123 und überträgst es immer weiter und wenn das halt mal wegfällt, weil es fehlt, musst du halt wieder von null anfangen.
Aber ich muss aufpassen, dass wenn auf meiner Seite, also das war ja im Prinzip solche E-Mail-Anbieter, waren davon ja immer betroffen, man hat jemanden eine E-Mail geschickt, der hat auf den Link geklickt, dieser Link ging von der Webseite aus, bei der oben dieser Schlüssel oder diese Kennung drin stand und das wurde der Folgeseite mitgeteilt. Die konnte hintenrum bei GMX bei dem Anbieter reingehen und konnte im Prinzip das Postfach oder den Zugang kapern.
Ach so, meinst du das? Ja, okay.
Und solange man sich in seinem eigenen Universum bewegt, ist das nicht so. Aber da abzusichern, dass man nie sein eigenes Universum verlässt, das ist auch eine gute Denkaufgabe.
Ja. Das stimmt. Ich meine, Cookies sind erstmal, ich weiß nicht, weder gut noch böse, sind einfach ein Werkzeug.
Ja, wobei ich sie fast schon als gut ansehen würde, weil sie einfach ihren Nutzen haben. Du kannst gewisse Aufgaben nicht ohne oder nur mit Klimmzügen erledigen.
Genau.
Und ja, Genau. Genauso ist dieser Local Storage und Session Storage, was in den letzten Jahren hinzugekommen ist in die Browser, ist auch gut und hilfreich. Mhm. Also damit kann man zum Beispiel Offline-Funktionalität. Ich war letztens bei einer Webseite, habe da eingekauft und habe dann mitbekommen, die haben ernsthaft meinen ganzen Einkaufsvorgang in dem Local Storage gepflegt. Aha. Und erst mit dem haben die diesen Kram übertragen. Aha. Das ist also echt der Traum. Ja, also solange ich im Prinzip meinen Warenkorb fülle, teile ich der Gegenpartei gar nichts mit. Mhm. Die kriegt nicht mit, wie viel Zeit ich dazwischen verplempere und ob ich dieses und jenes raus und reinschmeiße, Menge hoch und runter setze. Das passiert alles bei mir lokal. Mhm. Also das fand ich so erstmal im Sinne des eben Datenfreundlichkeit und auch insgesamt habe ich letztendlich bei mir bestimmt, wie lange ich diesen Warenkorb stehen lassen kann. Mhm. Sonst bin ich nämlich auch immer darauf angewiesen, dass der drüben auf der Surferseite nicht alle 3 Stunden sagt, ey, alle ungenutzten Sessions werden mal platt gemacht.
Ja.
Und mein Warenkorb ist weg.
Also das fand ich meine, also wenn du ein angemeldeter Nutzer bist, kann dein Warenkorb ja weiter da sein.
Wird trotzdem gelöscht. Also
hängt von den Seiten ab.
Genau, hängt von den Seiten ab.
Aber auch hier, ich meine, wenn du das jetzt überträgst nach einer Woche oder so, kann es ja trotzdem sein, dass verschiedene Sachen ausverkauft sind. Also dann.
Genau.
Also es ist jetzt.
Aber das musst du auch bei dem Warenkorb, diese Prüfung, ist der Artikel noch da? Ich habe lustigerweise gestern bei einem sehr großen Anbieter, Online-Händler bestellt und er hat mir dann auch just im dem Moment des Klicks hat er gesagt, hier folgende Artikel gibt es nicht mehr. Vorher habe ich die noch problemlos in meinen Warenkorb schmeißen können, wohin da ich auch irgendwie eine Taktik vermutet habe, weil das alles so gebrauchte Artikel waren, die.
Okay.
Aber wer weiß. Jedenfalls, das fand ich mal sehr schön gemacht, dass man da diese neueren Webtechnologien sinnvoll auch genutzt hat. Genau, springen wir nochmal schnell. Ich wollte nämlich auch noch dieses Decentralize mit benennen. Das ist zum Beispiel eine Erweiterung, die versuchen, diese ganzen, was wir vorhin angesprochen hatten, diese CDNs, diese Content Delivery Networks auszuhebeln. Die haben also jetzt schon angefangen und unter anderem von was so ganze dieses jQuery und sowas, da wird diese Ressource nur einmalig geladen und wenn wieder eine Seite das nachlädt, klemmt sich dieses Add-on dazwischen und gibt das lokal raus und nicht mehr greift nicht mehr auf den Surfer zu. Also diese Thematik, was wir vorhin beschrieben haben, dagegen kämpft dieses Decentralize zum Beispiel an. Genau. Was hatten wir dann sonst noch? Ach so, und dann weiß ich nicht, wir haben noch ganze 5 Minuten oder?
Ja.
3 Minuten.
Ungefähr noch 30 verschiedene Plugins, über die man reden könnte. Also ich glaube, die Sendung bietet sich auch an. Also ich meine, ich habe halt auch sozusagen im Vorfeld mal mit unserem Twitter und Mastodon und so weiter Account mal nachgefragt, was so Leute nutzen und es sind natürlich viele, die eben sowas wie, was du jetzt genannt hast, hier uBlock Origin und Privacy Badger und Decentralize und keine Ahnung was benutzen. Aber sagen wir mal, die Bandbreite an Plugins ist ja wesentlich breiter als nur in Anführungsstrichen IT-Sicherheit und Datenschutz-Plugins. Ja, weil ich erinnere mich, ich habe früher halt dieses, das war ein Plugin, wo ich den Firefox als MIM benutzen konnte. Also das gab mal eine ganze Zeit lang, das war erst so ein Plugin zum Beispiel. Oder wenn ich ein Textfeld bearbeitet habe, hat es ja automatisch ein Vim oder ein Emacs gestartet und ich konnte da meinen Text reinschreiben, speichern.
Also früher hieß das It's All Text.
Ja, genau, richtig. Das speichern und dann absenden. Also wenn man irgendwie einen längeren Text in ein Kommentarfeld verfasst hat, ist das halt einfach, also zum einen angenehm, weil du deinen Editor wieder hast,
mit dem kannst du schreiben.
Und zum anderen ist es halt so, wenn man länger an einem Text schreibt, es passiert mir sehr häufig, dass dann die Session weg ist und du drückst auf Senden, guten Glaubens, und dann sagt er bitte neu anmelden und den Text, wo du da 2 Stunden fein überlegt hast, deine Worte zu wählen, geh sterben, du Arsch.
Ja, genau.
Es war dann weg, also Insofern, bei dem It's All Text ist es halt lokal gespeichert worden. Und dann konnte ich halt sagen, zumindest die Datei wieder aufrufen, reinkopieren und es war gut. Also das war halt jetzt auch so ein Plugin, was ich recht nützlich fand. Und was jetzt, ich werde auf alle Fälle nochmal die Liste in diesen Blogbeitrag reinschreiben. Also da könnt ihr euch dann auch nochmal durchklicken. Was mich auch immer wieder nervt, ist, wenn du auf eine, also gerade bei Twitter oder irgendwo anders auf eine URL klickst, da steht dann irgendwie Seitenname und Pfad und tralala.html und dann Fragezeichen, UTM Source ist gleich das, UTM dieses jenes und irgendwelche Parameter, die nur zum Tracking benutzt werden. Also und ich achte eigentlich immer drauf, wenn ich Links verschicke, dass ich das alles rausnehme. Also auch, also dass ich das, dass das weg ist, weil mich nervt das und ich will auch nicht, dass das andere das stört.
Ja, und du willst auch nicht so eine URL verschicken, sondern ja, vielleicht nur eine halb so lange.
Richtig. Und da gibt es also mindestens 3 verschiedene Plugins, die automatisch das Ganze abschneiden nennen. Mhm. Alles, was so Tracking-Zeug ist. Mhm. Und das finde ich also auch sehr angenehm. Das werde ich jetzt auch mal ein bisschen bei mir testen. Mhm.